Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen du da draußen zur Ausgabe Nummer 27 von Behind the Story. Wenn du Stammhörer bist, dann weißt du, was wir hier besprechen, und wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann vielleicht kurz die Info für dich. Bei Behind the Story schaue ich mir gemeinsam mit Gästen deren Heldenreise an. Ich gucke auf ihre Erfolge, auf ihre Niederlagen, auf ihre Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und Ziel ist es, dass du aus diesen Geschichten ein bisschen Inspiration mitnimmst und vielleicht deine eigenen Entscheidungen später anders triffst oder ein bisschen orientieren kannst. Ja, mein heutiger Gast bei Behind the Story ist Bernhard Karlhammer. Bernhard ist Unternehmer, er ist Investor, er ist Autor und er ist einer der Top-Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um Storytelling geht. Und da sind wir natürlich, und ihr wisst es ja bei mir auch, Brothers in Spirit sozusagen. Ja, also Storytelling ist, glaube ich, unser gemeinsamer Purpose. Der Bernhard hat allerdings noch einen anderen Fokus, nämlich Sales Funnel Strategien und Content Marketing generell, und versucht eben über sein Unternehmen, das er zusammen mit Uwe von Grafenstein hat, nämlich Geschichten, die verkaufen, wie der Name schon sagt, auch Sales und Storytelling zu kombinieren. Bernhard hat, und das ist sehr spannend, ursprünglich mal den Kino-Ticketing-Anbieter kinoheld.de mitbegründet. Und das Unternehmen mit effektiven Vertriebsstrategien und natürlich mit Storytelling vom Underdog zum deutschen Marktführer im Kino-E-Ticketing aufgebaut. Schließlich wurde das dann über einen Exit verkauft und ging an den Ticketriesen ETS Eventim, den viele wahrscheinlich oder wahrscheinlich alle sogar kennen. Vermutlich haben wir alle dort schon mal ein Ticket gebucht. Aber das ist nur eine Seite von Bernhard, denn er ist ein sehr dynamischer und sehr erfolgreicher Geschichtenerzähler, ein Storyteller. Er gibt sein Wissen rund um Business Storytelling als Mitbegründer von Geschichten, die verkaufen, eben an Unternehmen weiter. Mittlerweile schult er auch Storytelling Coaches. Ich hatte auch das Vergnügen, in einer Masterclass dabei zu sein, und öffnet damit Herzen und Geldbörsen. Ja, ich glaube, das reicht auch erstmal, um ihn anzuteasern. Ich bin sehr, sehr froh und sehr stolz, dass der Bernhard heute mein Gast ist, und sage erstmal herzlich willkommen, lieber Bernhard. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, Bernhard Karlhammer.
Hey, nach der Intro, da habe ich nur einen riesen Smile auf den Lippen, Wolfgang. Vielen lieben Dank. Toll. Mega. Du, ich freue mich total, hier zu sein und jetzt total mit dir über all das zu quatschen, was man so unter Storytellern bespricht.
Genau, ja, finde ich auch richtig toll. Und der Podcast heißt ja auch Storytelling für die Ohren. Und Ich bin froh, dass ich endlich auch mal einen Storytelling-Experten tatsächlich hier im Studio sitzen habe. Mein lieber Bernhard, ich habe eine Frage direkt vorneweg. Und dazu muss die Audience wissen, wir sind jetzt persönlich gar nicht so eng. Also wir kennen uns gar nicht so gut. Wir sind uns noch nie begegnet. Aber über den Uwe, das ist unsere Brücke. Grüße gehen raus an den lieben Uwe. Allerliebste Grüße. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, mein Lieber. Über den Uwe habe ich sozusagen indirekt sehr viel Kontakt mit dir, weil ich ja natürlich auch eure Podcasts alle höre und eure Geschichten alle mitbekomme. Und deswegen weiß ich, dass der Uwe dich immer wieder Bernie nennt. Und meine Frage heute, ob das okay ist, wenn ich ab und zu mal zwischen Bernhard und Bernie wechsle.
Total.
Du darfst. Weil ich glaube, das wird so ein bisschen intrinsisch ab und zu so aus mir raussprudeln, dann wäre das schon mal sehr, sehr cool.
Ja, total. Du, ich bin ja auch immer hin und her gerissen, weißt du, auf der einen Seite stelle ich mich natürlich als Bernhard vor, aber sobald die Menschen dann teilweise halt auch aus dem Podcast kommen zum Beispiel, die sagen halt von Anfang an Bernie zu mir, weil der Uwe halt auch immer Bernie sagt, und das ist ja auch in mir schon so drin, deswegen, das darfst du auf jeden Fall sagen, Wolfgang, klar.
Super, ja, toll. Ansonsten muss ich sagen, ist es heute, mal davon abgesehen, dass es, glaube ich, hatte im Juni schon mal gesagt, der heißeste Tag war, an dem ich jemals aufgenommen habe. Ich glaube, heute ist es noch heißer. Also bei uns hier ist es deutlich über 30 Grad. Und obwohl ich in einem gekühlten Haus sitze, ist es trotzdem unfassbar heiß. Habe ich aber ansonsten einfach nur pure Vorfreude auf dieses Gespräch, weil ich weiß, was für tolle Insights du immer rausgibst und was für eine tolle Geschichte du zu erzählen hast, lieber Bernie. So, dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein. Wo bist du gerade? Wie geht's dir? Und vielleicht erwähnst du auch noch das, was du im Vorgespräch eben gesagt hast. Wo habe ich dich denn hergeholt jetzt?
Also, wo bin ich gerade? Ich bin zu Hause in meinem Home-Studio, in meinem Homeoffice. Und zum Glück, Wolfgang, ist es hier echt schön kühl. Es ist ein Sutera-Studio. Also, ich habe das Sutera für mich beansprucht. Meine Frau hat das Studio hier in unserem Haus. Und da oben würdest du es nicht aushalten. Da ist es so Bock heiß, und hier unten ist es echt, teilweise friert es mich hier, weil es echt kühl ist. Also es ist echt super angenehm jetzt gerade, wo es halt so heiß da draußen ist. Aber ansonsten, wo du mich herholst, ich komme tatsächlich gerade vom See. Meine Familie hängt am See ab, da war ich auch gerade, und wir haben das große Glück, dass wir direkt an einem See wohnen, hier im Münchner Fünfseenland, also ein bisschen außerhalb von München. Und wir haben halt fußläufig einen See hier direkt bei uns und es ist wunderschön und jetzt im Sommer natürlich mega und für die Kinder natürlich total cool, aber auch für mich, weil ich wollte immer schon am Wasser leben. Weißt du, das war cool. Für mich schon immer so ein Traum, so eine Sehnsucht, weil ich immer wusste und immer auch spüre, wenn ich am Wasser bin, dann bin ich ein anderer Mensch, einfach entspannter. Mhm. Weißt du, dieses Wasserrauschen, deswegen, wenn du jetzt, lieber Zuhörer, Zuschauer, das Ganze siehst, du siehst ein Surfboard oder zwei Surfbretter gerade im Hintergrund und auch noch eine Neo da hängen. Hier hängt auch meine ganze Surfgear sozusagen. Ich bin nämlich leidenschaftlicher Wellenreiter und da geht es für mich nämlich auch morgen Abend direkt hin. Ich fliege morgen mit meiner ganzen Familie nach Bali und ich werde ganz viel surfen und ganz viel im Wasser sein und ganz viel neue Inspiration tanken, weil das ist für mich tatsächlich der Ort, wo ich neue Inspiration kriege, weil in unserem Business geben wir sehr viel Inspiration, also wir uploaden sehr viel zu anderen Menschen, so an Infos, aber downloaden relativ wenig, was, und irgendwann entsteht da ein Ungleichgewicht und jetzt muss ich schauen, dass ich wieder in den Download-Modus komme und gute Energie downloade, gute Inspiration, und das fällt mir auf Bali immer sehr leicht, weil da tolle Menschen sind, ich immer total tolle Menschen kennenlernen, ganz viele Freunde auch da habe, die da leben, und deswegen, ich freue mich total, die alle zu besuchen.
Jetzt habe ich ja doppelt schlechtes Gewissen. Also erstens mal habe ich dich vom See weggeholt, das fand ich schon schlimm, ja, ins Studio. Jetzt fliegst du auch noch morgen in Urlaub, nimmst dir noch Zeit für mich. Also nochmal dann doppelten Dank dafür. Und ich weiß genau, was du meinst. Man versucht so viel wie möglich rauszugeben, aber irgendwann muss man auch mal wieder reinladen. Mhm. Und in meinen Workshops frage ich die Menschen oft, also ich habe auch Kreativität-Workshops, und da frage ich die Menschen oft, wo holst du dir denn die Kraft her? Und dann gibt es natürlich die klassischen Antworten, im Wald, beim Sport, oder ganz, ganz viele Menschen sagen halt am Wasser, und das muss nicht mal das Meer sein. Das kann tatsächlich ein kleiner Fluss sein oder ein ganz kleiner See. Ich brauche einfach nur drauf gucken und schon werde ich irgendwie komplett geerdet, ja. Und das ist halt schon richtig cool, ja. Cool. Ja, Bernie, dann lass uns doch mal reinstarten. Ich versuche, meinen Podcast immer so ein bisschen zu orientieren an der Heldenreise nach Joseph Campbell. Muss ich dir ja nicht erklären, den Zuhörern draußen, die es nicht wissen. Das beginnt in der Regel in der gewohnten Welt des Mangels. Also Frodo Beutlin hüpft im Auenland rum, alles läuft so, aber es ist irgendwie jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, ja. Und ich beginne das gerne, mein Interview mit meinen Gästen hier an der Stelle in der Kindheit. Also wirklich da, wo du das erste Mal ein Bewusstsein hattest. Das ist in der Regel so, wenn man sich von zu Hause ein bisschen löst, also in der Vorschule oder in der Schule, so in diesem Alter, man eingeschult wird, plötzlich ist man in einem neuen Klassenverbund, man hat neue Freunde. Ja, und da hätte ich die Frage, wo warst du zu dem Zeitpunkt? Wie war so dein familiäres Umfeld? Magst du da ein bisschen was erzählen? Wo war der kleine Bernie?
Total gerne. Du, der kleine Bernie, der hieß früher nicht Bernie, weil es gab einen anderen Bernie. Ah, okay. Bei mir, ich bin ja aus dem tiefsten Bayern sozusagen, aus Rosenheim komm ich ursprünglich. Und es gab einen anderen Bernhard und der hieß Bernie. Und folglich konnte ich nicht Bernie heißen, so hieß ich Carly, weil mein Carly. Name halt Karlhammer ist und dann war ich immer der Carly. Mhm.
Okay.
Und der kleine Carly, sozusagen, die ersten Erinnerungen, die ich so an meine Kindheit habe, die waren auf der einen Seite natürlich super schön, was man halt so als Kind hat. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Auf der anderen Seite aber auch nicht, weil meine Eltern sich relativ früh scheiden haben lassen, ich da viel schon mitbekommen habe als Kind und meine Mutter eine Löwin war und ich ihr heute so dankbar bin für alles, was sie gemacht hat, weil die hat uns echt durchgeboxt, mich und meinen Bruder. Ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder, der für mich damals da auch ein großes Vorbild war, weil ohne dem hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich nie einen akademischen Weg eingeschlagen, weil ich ja kein anderes Vorbild hatte, aber er war es und er hat es gemacht. Und meine Mutter war die uns da wirklich durchgezogen hat. Die hatte 3 Jobs, die hat da wirklich Vollgas gegeben, um uns ein Studium zu ermöglichen, um für uns da zu sein. Und weil unser Vater war es leider nicht, der hatte da einen anderen Plan. Der war halt ein totaler Egoist in der Zeit. Aber was ich dann natürlich gemerkt habe, war, auch wenn sie noch so viel probiert hat, das Geld war halt immer knapp bei uns, weil klar, eine alleinerziehende Mutter mit 2 Jungs, wo nicht so viel Rückendeckung vom ehemaligen Ex-Partner da ist, das ist natürlich schwer und so geht es natürlich nicht nur mir, so ging es ganz vielen, aber ich habe mir relativ früh zu helfen gewusst und ich kann mich noch erinnern, mein allererster Gig, und ich nenne es jetzt einfach mal Gig, war in der Grundschule, ich habe beim Lidl damals Lollis gekauft in der Großpackung und habe sie bei mir im Klassenzimmer an meine Mitschüler und Mitschülerinnen weiterverkauft. Stück für 1 Zehner, glaube ich. 10 Pfennig. oder 15, ich weiß nicht. Habe einen ganz guten Schnitt gemacht. Aber irgendwann dachte ich mir, da geht irgendwie noch mehr. Und dann hatte ich so einen Leiterwagen zu Hause. Und damals war es tatsächlich, also da ging es gerade so los in Deutschland, glaube ich, mit diesem ganzen, mit dem Recycling-Thema. Also, dass jeder sein Altpapier weggebracht hat, seine Flaschen und alles. Und ich bin dann durch unsere Nachbarschaft durchgedüst und habe Altpapier eingesammelt und die Flaschen. Mhm. Und dafür wurde ich bezahlt. Und das war echt nicht schlecht. Also es war echt, da ging einiges zusammen. Und das waren so meine ersten Erinnerungen, wie ich irgendwie damit in Kontakt gekommen bin. Und ich glaube auch, dass so den Ursprung für das Unternehmerische gelegt hat, das dann ganz lange geschlummert hat. Das war dann ganz lange erstmal weg. Das kam dann erst später wieder. Aber wenn ich so reflektiere und schaue, wo kommt denn das her, das ich heute habe, dieser Ansporn, was zu machen, was Eigenes, dann kommt es daher, eben aus diesen ersten Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, weil ich mir irgendwie versuchen musste zu helfen, dass ich halt mein Taschengeld aufbessern konnte. Mhm.
Was mich an der Geschichte interessieren würde zu diesem Zeitpunkt ist, du wurdest ja quasi von deiner Mutter aufgezogen und das ist eine Parallele, also war ja kein Vater da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das ist eine Parallele zu mir, bei mir war es so, mein Vater ist gestorben, als ich 6 war und meine Mutter hatte dann zwar wieder einen Partner, aber ich hatte sozusagen keinen leiblichen Vater. Und was ich bei mir festgemacht habe, und die Frage würde ich jetzt an dich auch stellen, glaubst du, und ich habe gleich auch noch eine Zusatzinfo, ich würde dich aber gerne mal fragen, glaubst du, dass Menschen, die im Wesentlichen von Frauen erzogen werden, eher zum Storytelling und zum emotionalen Marketing tendieren? Ist das was, was dich geprägt hat sozusagen, dass du weißt, Gefühle auszudrücken, ist eine gute Geschichte? Oder glaubst du, dass das keinen Einfluss hatte?
Ich glaube schon. Und zwar hat es mich zu einem sehr empathischen Menschen gemacht. Also es war was, wo ich durch meine Mutter, durch den Einfluss, durch diese weibliche Energie natürlich, bei 2 Jungs ist es nicht normal, weil normalerweise ist da natürlich Action und Hau drauf, aber ich habe da diesen Touch bekommen von meiner Mutter, definitiv. Ob es mich dann am Ende zum Storytelling gebracht hat, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß aber, dass es mich zu einem sehr empathischen Menschen gemacht hat, der sich sehr gut in andere reindenken und reinfühlen kann. Also ich fühle sehr schnell, wie der andere sich verhält, was er mir eigentlich sagen möchte, auch wenn er es nicht sagt, aber wie einfach die Körpersprache ist, wie das alles so kommt. Und das hat mir im Verkaufen immer sehr, sehr, sehr geholfen. Dieses empathische Verkaufen, mich rein zu versetzen in die andere Person und zu schauen, wie fühlt die Person sich denn damit oder dadurch? Was löst es denn aus?
Genau, ich glaube, das ist der Schlüssel, sich in den Perspektivwechsel zu machen und zu überlegen, und das sage ich in meinen Workshops auch immer, versucht euch vorzustellen, was der Kunde fühlen soll. Mhm. Welches gute Gefühl soll er denn haben, wenn er euer Produkt, euer Dienstleistung in Anspruch nimmt? Ja, spannend. Also da haben wir eine Analogie. Und was ich noch als Zusatzinfo hatte, hatte ich ja schon angeteasert, fast alle Menschen, die ich bisher in meinem Talk hatte oder die ich persönlich kenne und die ich so kategorisieren würde, also Menschen, die sehr empathisch sind oder sehr fürsorglich sind, ja, oder sehr, ich würde fast sagen, weiblich sind, also was so Emotionen angeht, ja, egal jetzt welches Geschlecht sie haben, so eher feminin, was Gefühlsausdrücken und so weiter angeht. Das sind fast alles Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben in ihrer Kindheit. Also da sehe ich eine gewisse Parallele. Und tatsächlich habe ich mir dann überlegt, okay, meine Kinder haben ja jetzt Vater und Mutter, also ich bin auch getrennt seit vielen Jahren und die mussten auch eine Scheidung erleben, aber die haben beide und sie haben auch beide als Ansprechpartner und es geht auch relativ gut sozusagen. Und ich habe mir überlegt, dieses Vakuum, das ich hatte und das mich zu dem gemacht hat, was ich in Teilen an mir auch mag. Also natürlich mag ich auch vieles nicht an mir, aber natürlich ich mag es sehr, dass ich spüre und dass ich auch Menschen mir immer wieder reflektieren, ich habe mich bei dir im Podcast wohlgefühlt oder ich habe mich im Gespräch wohlgefühlt, dein Coaching war toll, weil du so ein empathischer Mensch bist. So. Und dann habe ich mir überlegt, okay, nehme ich das sozusagen meinen Kindern, wenn sie beide Elternteile normal haben, in Anführungszeichen, ja? Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, das vielleicht so als Signal direkt mal zu beginnen, dass man einfach über Gefühle redet und das mitteilt. Auch wenn man, so wie du, in einer intakten Ehe lebt, dass man seinen Kindern immer wieder auch sagt, ich liebe euch. Also ich habe heute in unserer Familiengruppe heute Morgen geschrieben, das und das passiert heute. Bitte während dem Podcast nicht stören. Ich habe euch lieb, Papa. Ja, und das mache ich immer wieder, egal wie alt die sind. Ich finde das total wichtig.
Voll.
Ich finde es auch schön, dass es sozusagen bei dir ähnlich ist und du dich dahin entwickelt hast.
Weißt du, das Coole, Wolfgang? Ich hatte einen Jackpot, einen Joker. Mhm. Und der Joker war mein Opa. Und ich hatte den coolsten Opa ever. Und ich hatte diese männliche Energie trotzdem. Mhm. Und ich glaube, mein Opa, mehr Mann geht nicht. Der war Bauarbeiter, Okay. Der war Baggerfahrer, Okay. Davor war er bei der Feuerwehr, so nach dem Krieg, war Bäcker. Also war so ein richtiger Kerl einfach nur. Mhm. Und als der dann in Rente ging, hatte ich das große Glück, dass ich halt nach der Schule immer bei ihm war. Und er mich quasi halt aufgezogen hat, weil meine Mutter musste ja arbeiten. Also die war ja voll berufstätig und musste halt schauen, dass das irgendwie geht. Und das war mein Joker. Und der hatte so einen Impact auf mich, weil es einfach so ein cooler Mensch war. Und hätte ich den nicht gehabt, dann wäre wahrscheinlich vieles nochmal anders gelaufen. Aber der hat mich da echt nochmal aufgefangen und von dem habe ich diese andere Energie, diese männliche Energie bekommen. Also deswegen gibt es da ein gutes Gleichgewicht. Und das andere, was du ansprichst, ist definitiv, das ist eine absolute Stärke und auch eine Superpower, wenn man das hat. Wenn man sich empathisch in Menschen reinversetzen kann, das hilft so enorm, nicht nur im Zwischenmenschlichen, natürlich jetzt in der Kommunikation, in der Ehe, mit deinen Kindern, wo auch immer, sondern halt vor allem auch im businessrelevanten Kontext. Mhm.
Stimmt, gebe ich dir absolut recht und können wir vielleicht an der Stelle einen Strich drunter machen, ist keine schöne Erfahrung für Kinder, egal in welcher Konstellation sie ihre, in Anführungszeichen, normale Eltern verlieren, aber es kann auch ein Gewinn sein. So ist ja in allem Schlechten auch was Gutes und ja. Vom Bäcker zum Baggerfahrer, letzte Nachfrage dazu, hat er dich mal mitgenommen auf den Bagger?
Nee, der war schon in Rente, leider.
Ach so,
der war ja schon in Rente, das waren alles
Storys. Das ist ja so der kleine Jugendtraum schlechthin, ne?
Ja, das Bagger ist, glaube ich, das Allercoolste, wenn der Opa Baggerfahrer ist, ich meine.
Das stimmt, ja. Cool. So, du hast es eben erwähnt in der Schule, dann lass uns doch mal kurz durch die Schule durchgehen. Wie war das so? Hattest du die Grundschule am Ort? Konntest du dahin laufen? Wie war das so?
Hatte ich im Ort, ich konnte hinlaufen, war echt cool, aber ich war kein guter Schüler. Also Okay. Ich glaube bis zur dritten, vierten Klasse ja, weil die ersten zwei Klassen waren nicht gut, da hatte ich eine schreckliche Lehrerin. Also wirklich, das weiß ich noch, auch die Erzählungen von meiner Mutter, die war so eine richtige so Anti, einfach so wirklich, die hat einem alles reingedrückt, was man so reindrücken kann. Und dann habe ich aber einen sehr guten Lehrer bekommen, der mich gefördert hat und mir geholfen hat. Und weil ich schon immer auch jemand war, früher hätte es die Diagnose schon gegeben, hätte ich halt definitiv ADHS gehabt, aber das gab es halt früher. Und ich war halt einfach der Zappel-Philipp, weißt du? Und dann hatte ich aber meine Mutter, wir hatten halt so einen Dorfarzt, der Herr Dr. Weber, der war halt so ein Oldschooler. Und das war gut, weil der hat nur gesagt, wissen Sie was, stecken Sie den Jungen in so viele Sportvereine, wie nur geht. Und so habe ich Tennisspielen angefangen und das Fußballspielen. Und irgendwann das Fußballspielen aufgehört und habe ich voll aufs Tennis konzentriert und war halt dann zweimal in der Woche auf dem Platz im Training und am Wochenende Mannschaft spielen. Mhm. Und das hat mir extrem geholfen, einfach so diesen Ausgleich zu haben, diesen Energieausgleich, weil ich einfach zu viel Energy in mir hatte und die musste halt raus. Und in der Schule hat sich das im Endeffekt so geäußert, den Übertritt ins Gymnasium habe ich erstmal nicht gemacht, weil ich einfach echt mir schwer getan habe mit Konzentration in der Schule, mit Themen, die mich halt folglich nicht so wirklich interessiert haben. Das kam dann erst später und ich kürze das Ganze jetzt einfach ein bisschen ab. Das kam dann erst später. Für mich war dann erstmal die Realschule da. Also in Deutschland, glaube ich, sagt man Mittelschule. Also in Bayern ist es die Realschule.
Bei uns auch.
Mhm. Und habe die mittlere Reife gemacht. Und nach der mittleren Reife, und das war sehr gut, bin ich erstmal ins Berufsleben rein, Wolfgang. Und habe meine erste Station im Leben gehabt und die war zum Automobilkaufmann bei BMW.
Wow.
Und das war wirklich cool, weil, weißt du, du musst dir vorstellen, ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder, ist ein Hardcore-Nerd, war früher schon ein Hardcore-Nerd, der hat Software geschrieben, um am Aktienmarkt, also wirklich an der Börse halt zu traden, als wir halt noch Floppy-Disk hatten. So. Mein erster Rechner, wie bei vielen wahrscheinlich, war relativ früh ein C64, dann hatte ich einen Amiga 500, alles von ihm geerbt und war halt auch nerdig unterwegs, weil er halt so ein Nerd war und folglich schon sehr früh mit Computern in Kontakt gekommen bin. Das hat mich auch sehr interessiert. Zum Programmieren hat es nie gereicht, also so war ich dann auch nicht drin. Ich war dann eher der Gamer und habe halt das Ding halt benutzt, um zu zocken. Und habe aber dann diese Ausbildung gemacht und das hat mir ein sehr wichtiges Learning auf den Weg gegeben. Und das ist auch eins, was mich heute total ausmacht, auch in meinem beruflichen Kontext, ist das Thema Sales, das Thema Verkaufen. Weil damals halt mit dem Luxusgut Auto ich das halt von der Pike auf gelernt habe. Wie schaffst du es, Menschen ein Luxusprodukt zu verkaufen, das sie erstmal eigentlich gar nicht brauchen? Mhm. Dass du komplett über Emotionen verkaufst, dass du über eine Story verkaufst. Nicht über die Facts, weißt du? Mhm. Nicht über die Bullets, nicht über die einzelnen Vorteile, die dieses Auto hat. damit kommst du nicht weit. Also musst du dich relativ schnell lernen.
Du kommst von A nach B auch mit einem Dacia oder irgendwelchen anderen Marken,
ja,
egal was es ist.
Total. Ja, genau. Ja. Also musste ich relativ früh lernen und da hat das Ganze noch nicht Storytelling oder Storyselling geheißen. Da war es einfach ein guter Verkäufer sein.
Aber da will ich mal kurz reinhaken. War das tatsächlich schon so bei BMW damals? Also jetzt bist du ja nicht so alt wie ich, aber es ist schon ein paar Jahre her. Mhm. War es tatsächlich schon so, dass ihr sozusagen emotionales Marketing dann hattet? Mhm. Also habt ihr
emotionales Verkaufen, ja.
Habt ihr schon gelernt, wie man die Emotionen der Menschen anspricht beim X5 oder X7 oder was weiß ich denn ja eigentlich, wie du sagst, per se kein Mensch braucht. Du kommst ja mit dem X1 genauso von A nach B, ja.
Nein, total. Also, ich hatte da auch einen tollen Vorgesetzten, einen Mentor, der mich da, ich hatte zwei eigentlich und mit dem einen bin ich immer noch in Kontakt. Das Coole ist, der Robert, der war früher Disponent und ist heute der Geschäftsführer von dem Autohaus. Das ist eine relativ große Kette in Bayern oder im ganzen deutschen Raum. Das ist so ein Vertragshändler, aber ein großer Vertragshändler mit sehr vielen Niederlassungen. Und der hat mich damals unter seine Fittiche genommen und das war echt sehr, sehr lehrreich für mich. Und die haben das halt gemacht, weil sie halt gemerkt haben, dadurch haben sie eine viel höhere Conversion Rate. Und ob das jetzt von der Marke so kommuniziert wurde, dass es so gemacht werden muss in den Schulungen, das weiß ich nicht. Ich war nur Lehrling erstmal, weißt du, ich habe nur eine Ausbildung gemacht. Aber was ich halt von den anderen so gelernt habe, das war genau das. Das war genau das, hey Bernhard, wenn da ein Kunde reinmarschiert, dann erzählst du dem nicht, wie viel PS das Auto hat. Dann erzählst du dem nicht, wie groß das Volumen im Kofferraum ist. Sondern du versuchst sofort zu erfassen, in was für eine Konstellation ist der. Ist das ein Familienvater? Ist das ein Single? Hat der gerade eine neue Freundin? Was für eine Emotion kannst du triggern? Ah, ist ein Familienvater. Ah, schau mal, okay. Gehst du gleich hier zu den Tourings. Schau mal, der Fünfer Touring. Welche Story gibt's da? Was hast du da im Gepäck? Ah ja, da war erst gerade jemand da, Familienvater. Wollten in den Urlaub fahren mit dem letzten Auto. Das hat leider nicht so gut geklappt. Das war alles viel zu klein. Das hat alles nicht reingepasst. Also konnten sie dann eigentlich diesen Urlaub, den sie antreten wollten, gar nicht so richtig machen, weil das ganze Gepäck nicht reingepasst hat. Also wurde es in der Baggesee ums Eck. Aber mit dem Fünfer Touring, da ist der Platz. Da passt alles rein. Und man kommt sogar sehr komfortabel voran. Und das mit der ganzen Familie.
Krass, ja, also wirklich.
Ja, ja.
Da hast du natürlich einen super Start in eine spätere Storytelling-Karriere schon hingelegt, sozusagen.
Das ist total unbewusst, weißt du, das war nicht geplant so. Aber ja, es war Wahnsinn. Eine super erste Station für mich. Wobei ich dann gemerkt habe, das ist es noch nicht. Weißt du, das war auch eine Chance wiederum, weil zu der Zeit hat BMW gerade Mini gekauft und es kam der neue Mini raus damals, war um die 2000er. Und meine ganzen Kollegen von damals, die haben halt einen riesen Reibach gemacht als Mini-Verkäufer. Ich hätte als Mini-Verkäufer anfangen können damals, habe mich aber dagegen entschieden, aber es war wirklich Wahnsinn, was meine damaligen Freunde da dann monatlich verdient haben. Das war echt, die Dinger gingen weg wie warme Semmeln. Das war echt verrückt. Aber habe mich dann dazu entschieden, erstmal mein Zivi zu machen. Und den Zivi habe ich beim Malteser Hilfsdienst gemacht, im Behindertenfahrdienst. War super cool. Ich komme aus einer Familie, weißt du, mein Onkel hat eine Behinderung. Ich bin quasi mit dem aufgewachsen. Habe auch erst auf LinkedIn dazu was geschrieben, weil der ein wahnsinnig guter Bowler ist, also Kegler. Und der tritt jetzt bei den Olympischen Spielen wieder mit an. Der ist richtig, richtig gut, also bei den Paralympics. Und deswegen hatte ich da nie irgendwie Kontaktprobleme, weißt du, mit Menschen mit Behinderung. Die waren für mich ganz normal, was Teil meiner Familie auch waren. Und folglich hatte ich eine riesen Gaudi mit meinen ganzen Fahrgästen, die ich da hatte, die ich da immer von A nach B kutschiert habe, weil ich habe sie nicht so ernst genommen, sie mich nicht und wir haben einfach immer Spaß gemacht. Weißt du, was Menschen mit Behinderung nicht wollen, ist, wenn sie dauernd so gepampert werden. Die wollen einfach wie ganz normale Menschen behandelt werden. Und das heißt auch, dass man mal einen Joke reißt. Die reißen auch einen Joke und das ist okay.
Ja. Ja, genau.
Das war eine lustige Zeit, das war super, habe viel erlebt und habe dann mein Abitur nachgeholt und mit dem nachgeholten Abitur habe ich dann studiert und dann war ich erstmal Sport- und Eventmanager.
Cool. Ja, vielleicht machen wir an der Stelle einfach mal einen Break, ganz kurz. Du bist jetzt Sport- und Eventmanager, Studierter. Mich hätte schon noch eine Sache noch mal interessiert mit Rücksprung in die Grundschule und der Lolli-Verkaufsaktion, ja. Warst du schon immer jemand, der sich gerne ausgedrückt hat und eloquent mit Sprache umgegangen ist? Ich meine es jetzt in Bezug auf Sechsjährige natürlich, ne? Also nicht so, wie wir heute reden. Aber hat dir das dann Spaß gemacht oder war Sprache für dich eher schwierig früher?
Ich glaube, Sprache war nicht schwierig. Es hat mir Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, was ich mit einer eigenen Leistung erreicht habe. Eigenes Geld zu verdienen. Das war halt so für einen relativ jungen Typen, war das halt Wahnsinn. Also was man da quasi mit so Arbitrage machen kann. Man kauft es günstiger ein, verkauft es teurer, Ach, und das ist die Marge, cool. Also das cool. Wusste ich natürlich damals alles nicht, dass das so heißt, aber zum Nachgang.
Und vom Finanzamt wusstest du auch noch nichts, aber trotzdem, nee. Das sind die ersten Erfahrungen und Gefühle. Und übrigens, und da sind wir wieder beim Storytelling, du erinnerst dich nicht mehr genau an den Verkaufspreis. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mal mehr genau an die Marken oder Sorten, die du verkauft hast. Aber du erinnerst dich an das Gefühl, das du hattest, ja. Und das ist der große Vorteil vom Storytelling, ja. Wenn die Menschen sich an das Gefühl erinnern, das sie bei dir hatten, dann hast du gewonnen. Dann kommst du auch raus aus der Vergleichbarkeit. Cool. Letzter Punkt zu der Geschichte bis hierhin. Und du bist jetzt studierter Eventmanager an der Stelle.
Genau, Sportmanager.
Letzter Hinweis dazu. Tatsächlich meine Vita, ich erwähne meine immer nur, wenn es eine Parallelität gibt, die spannend ist. Ja. Realschule, Ausbildung, Abitur, Studium.
Ja, genau, das Gleiche.
Ja, mega. Das Gleiche, genau. Außer, dass ich nicht zum Zivildienst musste oder zum Bund, weil ich damals einen Fuß gebrochen hatte. Und da hieß es dann, wir mustern sie in 2 Jahren nochmal oder so. Und ich habe nie wieder was gehört. Toi, toi, toi. Das war's dann, ja. Aber ansonsten, es ist echt absolut parallel. Cool. Ja, lieber Bernhard, wir haben hier bei diesem Format, habe ich eine Sache etabliert, nämlich eine Schnellfragerunde. Einfach, um mal so ein bisschen rauszuhören, was bist denn du für einen Menschen? Ganz wüst durcheinander gewürfelte Fragen. Und es geht einfach nur darum, mal so zu schauen, wer du bist. Ready?
Ready. Du, Wolfgang, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mir kein einziges Mal das Briefing angeschaut.
Genau, dass du
Bescheid hast. Das mache ich aber immer so. Das mache ich immer so, weil das soll ein authentisches Gespräch sein, nicht vorbereitet, sondern einfach, du stellst mir Fragen, ich gebe dir in dem Moment die Antwort.
So, sehr cool. Dann lege ich einfach mal los.
Hau rein.
Die erste Schnellfrage lautet, hast du ein Lieblingsbuch und welches ist das?
Oh, wow, ich habe so viele Bücher. Wolfgang, ich lese so viel. Aber ich würde sagen, eins meiner Lieblingsbücher, das hat auch gerade meine Frau gelesen und das ist echt richtig, richtig gut. Ich habe vergessen, wie die Autorin heißt, aber der Titel heißt Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Mhm. Ich lese eigentlich alles auf Englisch. Ich habe nämlich auch einige englische Kunden und da hilft mir das total, also wirklich fließend Englisch zu sprechen. Also all das, so Podcasts, Bücher, alles auf Englisch. Und Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow ist ein wahnsinnig geiles Buch. Das ist so eine coole Story. Also wirklich.
Geht um?
Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig sagen.
Okay.
Ich weiß nur, dass es ein verdammt gutes Buch ist und dass es einen großen Impact hatte. Aber ich kann dir ehrlich gesagt die Storyline gar nicht mehr so wiedergeben. Das ist verrückt, gell? Aber es ist hängen geblieben als richtig gutes Buch und mit einem Impact danach, einfach vom Gefühl her, ein richtig gutes Gefühl zu haben, nachdem man ein Buch gelesen hat. Wahnsinn.
Das ist immer oder, wieder beim guten Gefühl.
Ne? Ja. Oder auch also von Matt Haig, The Midnight Library. Super geiles Buch, auch geil. Da weiß ich natürlich noch, um was es geht. Da geht es um eine Bibliothekarin und eine junge Frau, die diese Bibliothekarin besucht. Und in diesem Midnight Library, das ist ein Ort, an dem ganz viele Gedanken, Bücher und alles Mögliche gehalten wird, aber es ist kein echter Ort. Es ist eigentlich alles in ihrem Kopf. Und die Storyline ist total geil. Also wirklich ein super cooles Buch auch, sehr zu empfehlen. Toller Schriftsteller auch, Matt Haig, sehr zu empfehlen. Also Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow und The Midnight Library. Jetzt so unterhaltungsmäßig, also wirklich so ein schöner Roman, etwas, wo man auch mal ein bisschen abschweifen kann, sind die zwei Bücher, fallen mir da sofort ein.
Cool. Und in deiner Bescheidenheit, und ich habe extra gar nicht, ich wusste, ich muss bei dir nicht sagen, eigene Bücher ausgenommen, hast du das natürlich überhaupt nicht erwähnt. Im Hintergrund bei dir sieht man es stehen, aber die meisten Leute hören ja bei uns nur, deswegen sage ich nochmal, es gibt doch das Buch Erfolg mit Business Storytelling, also von Geschichten, die verkaufen. Könnt ihr einfach mal googeln und dann kommt ihr zum Bernhard und zum Uwe und das kann ich absolut empfehlen. Absolut geiles Workbook, auch absolut zeitlos, also das ist, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre alt habe ich jetzt.
Ja, es ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt. Wir haben mehr als 5.000 Exemplare jetzt verkauft. Alles im Eigenverlag, also über eigene Marketingaktivitäten, was cool ist. Weil ich habe mein erstes Buch mit einem Verlag rausgebracht, Startup Hacks. Und da habe ich quasi die andere, die Kehrseite der Vermarktung mit einem Verlag zusammen erlebt. Und jetzt ein kurzer Abschweif, solltest du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, überlegen, mal ein Buch zu schreiben. Ja, ein Buch mit einem Verlag zu schreiben ist toll, so für deinen Expertenstatus und alles drumherum und fürs Ego sowieso ganz toll. Fürs Business und für dein Marketing, für dein eigenes bringt es dir leider nicht so viel, weil du sehr wenig unter Kontrolle hast. Deswegen, wenn du das Ganze wirklich als Tool einsetzen möchtest in deinem Marketing, in deinem Vertrieb, also wirklich mit deiner Marke, mit deinem Brand zu wachsen, dann empfehle ich immer, das Ganze im Eigenverlag, im Self-Publishing rauszubringen, weil du halt die ganze Klaviatur spielst, also von der Vermarktung, die ganzen Kontakte, die Leads, die Käuferdaten, du hast alles, um die dann am Ende auch zu bespielen und um halt dann am Ende Business zu machen. Deswegen mehr Erfolg mit Business Storytelling ist unter www.storytellingbuch.de erhältlich und Startup Hacks kam damals eben mit dem Redline Verlag hier in München raus. Hm. Und wir arbeiten gerade, und das, du bist einer der Ersten, der es offiziell erfährt, das dritte Buch kommt bald raus. Schon fast, also ist schon beim Lektorat.
Kannst du das schon sagen? Oder?
Es geht um das Thema Story Sales.
Okay.
Und zwar verknüpfen wir jetzt diese beiden Wetten. Ich meine, das machen wir eh schon die ganze Zeit bei Geschichten, die verkaufen, weil was wir machen bei Geschichten, die verkaufen, ist, wir helfen Unternehmer, Unternehmerinnen, Selbstständigen und Führungskräften dabei, zur einen Seite mehr Sichtbarkeit zu erreichen, eine bessere, ganz klare, scharfe Positionierung zu erarbeiten, um damit dann wirklich planbare Umsätze einzufahren durch eine Storytelling-Strategie im Ganzheitlichen. Mhm. Und jetzt bringen wir das Ganze zusammen, spinnen es sozusagen nochmal eine Ecke weiter und gehen jetzt eben in das Thema Story Sales und Story Selling rein.
Boah, wie du das halt, ich so mega drauf. Du bist so ein guter Anteaser. Ja, ich habe jetzt schon Bock, wirklich. Ich lese das Manuskript sehr gerne, Bernhard, wenn du mir das
schickst. Ja, du, tatsächlich, das Manuskript liegt eben gerade im Lektorat und jetzt wird gerade das Cover und alles gemacht. Und ja, mal schauen durch. Ich freue mich drauf. Hat jetzt auch wieder mega. Echt.
Ja, ich freue mich wirklich.
Ich glaube, 4 Monate oder so habe ich dran geschrieben, aber.
Aber die Leute wissen es aus meinen Workshops und aus meinen Vorträgen. Ich empfehle euer Buch immer. Ich habe es ja manchmal sogar dabei.
Ach, das ist super cool. Das ist echt lieb von dir.
Weil wir sind ja eigentlich Wettbewerber hardcore im gleichen Markt. Aber ich glaube, wir haben Uwe, du und ich, wir haben absolut den gleichen Purpose, nämlich so viel wie möglich gutes Marketing, gutes Storytelling in die Businesswelt zu bringen. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen müssen wir überhaupt gar nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander. Dann haben wir mehr als
alle. Total. Und Wolfgang, ich habe nie, ohne Witz, ich hatte noch nie nur einmal das Quäntchen an Gefühl, dass das so wäre, weil ich dich gar nicht so wahrnehme, weißt du, als Wettbewerb. Ich nehme dich als Kollegen wahr, als Freund, als Buddy, der halt den gleichen Purpose hat, mit dem er da draußen unterwegs ist.
Geht mir genauso. Und ich glaube, guten Storytellern, die haben das alle anheim, dass man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet. Mhm. Cool. Ja, trotzdem gehen wir mal zurück zur Schnellfragerunde, Bernhard. Welche App benutzt du am meisten?
Welche App? Mhm. Ich glaube, es gibt mehrere, aber ich würde sagen, die ich wirklich am allermeisten benutze, ist die Notiz-App von Apple.
Boah,
das ist ja Wahnsinn. Die nutze ich echt oft, da haue ich nämlich alles Mögliche immer rein. Ich habe so viele Notizen, Wolfgang, du glaubst es nicht.
Ja doch, ich glaub's dir, weil ich habe die auch. Das ist so großartig, du bist der Erste, der Notizen-App sagt und tatsächlich haben wir die nächste Parallele, weil ich mach's genauso. Und ich finde übrigens, ja, sorry, wenn ich dir da so reinkrätsche, aber es ist pure Begeisterung, weil ich finde, das ist eine der am meisten unterschätzten Apps.
Total.
Wenn die Leute wüssten, was man damit alles machen kann, ja,
so geil.
Unfassbar, ja.
Ja, nee. Cool. The most basic, aber the best, so.
Richtig, ja. Yeah.
Weißt aber dann natürlich, wie halt alle, habe ich halt ganz viele KI-Tools im Einsatz und pipapo. Aber die Notizen-App, würde ich sagen, ist die ich echt am häufigsten seit Jahren im Einsatz habe.
Mhm. Cool. Und ansonsten, häufig kommt an der Stelle WhatsApp. Die Zuhörer, die Stammhörer wissen es schon. Ich habe übrigens die Woche, ich sag dir jetzt mal, ich verrate dir mal was zum Thema, wir sind keine Wettbewerber, ja. Aber ich mache das mit einem Smile und ich sag's dir ja auch offen, hier in der Öffentlichkeit. Für mich gibt es eigentlich immer nur einen Indikator, wie gut läuft mein Podcast gerade. Und ich vermarkte ihn ja nicht, deswegen sind mir die Zahlen eigentlich egal. Mir ist es auch tatsächlich egal, ob 15 Leute den hören oder 1500, ja. Aber erstmal haben wir wachsende und stabile Zuhörerzahlen, darüber freue ich mich natürlich. Aber ich gucke immer, wo stehen wir miteinander in dem Podcast? Weil ich liebe euren Podcast und euer Podcast ist so ein bisschen das Gegenstück zu meinem. Also meiner ist meistens über eine Stunde und sehr intensiv und tief rein. Mhm. Und euer, das sind so snackable Storytelling-Tipps, Marketing-Tipps, großartige Podcasts, die ich immer wieder höre. Ich habe euch ja auch schon oft zurückgespielt, die Folge fand ich gut oder das oder das. Und dann gucke ich immer, wo steht Geschichten, die verkaufen im Podcast und wo stehen wir. Und in der letzten Woche stand ich mal wieder vor euch und dann freue ich mich tatsächlich.
Cool,
das mega. Ist aber eher so ein Race of Love oder wie man dazu sagt. Ja, also ich freue mich auch, wenn ihr vor mir seid, aber ich freue mich auch, wenn ich vor euch bin.
Ja, total also, cool. Total
ja,
cool.
Richtig geil, ja.
Ja, du, wir haben ja, weißt du, das ist das Verrückte, wir haben mittlerweile fast 400 Episoden. Das ist echt so viel Holz mittlerweile. Wahnsinn.
Stimmt. Ja, Wahnsinn. Und an der Stelle auch nochmal ein Props an den Uwe. Der ist ja jetzt hier heute nicht dabei. Wäre auch schön gewesen, mit euch beiden zusammen aufzunehmen. Aber ich hoffe, dass wir bald vielleicht auch nochmal eine Folge zusammen machen oder irgendwas. Also liebste Grüße an den Uwe. Absoluter Herzensmensch. Wir haben mal einen Workshop zusammen gemacht. Das war also, du kommst zusammen und du merkst nach 5 Minuten, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen, das wird laufen. Und so lief es auch. Ne? Also war richtig toll. Okay, wenn du eine Superkraft hättest, Bernie, welche wäre das?
Wenn ich eine Superkraft hätte, welche wäre das? Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Eine Superkraft wäre dieses, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, dieses Empathische, vielleicht noch ein Level höher zu spielen. Dass ich nicht nur die Schwingungen wahrnehme, sondern noch viel tiefer reinschauen kann. Weißt du, wirklich behind the story gucken kann. Richtig tief rein. Das wäre eine geile Superkraft.
Das wäre eine so geile Superkraft.
Out of the blue, weißt du, total quasi überfallmäßig, wäre das was, wo ich mir denke, ey, wenn ich das könnte, einfach nur um Menschen wirklich noch besser einschätzen zu können, weil ich irre mich natürlich auch manchmal, weißt du, und dann bin ich, das passiert nicht oft, aber ab und zu irre ich mich und dann falle ich oft echt aus allen Wolken, weil ich den Menschen halt ganz anders eingeschätzt habe. Aber das passiert, glaube ich, jeden Mal.
Ich glaube, die Menschen, die tatsächlich das Level erreichen, das du jetzt gerade so als Superkraft definierst, also ich glaube, dass es solche Menschen gibt. Und ich glaube, die Menschen, die haben wirklich Entscheidendes in unserer Weltgeschichte, in welche Richtung auch immer, ich will es gar nicht bewerten, ja, aber verändert. Also ich weiß nicht, ob es Jesus jemals gab. Ich bin jetzt kein besonders gläubiger Mensch, um ehrlich zu sein. Aber wenn es ihn gab, war er vermutlich so jemand, der relativ empathisch war. Oder ich sag mal Nelson Mandela oder Martin Luther King und solche Leute, die offensichtlich auch die Eigenschaft hatten, durch ihre Empathie und durch ihren Weitblick dann auch Dinge zu verändern. Also das wäre schon cool, glaube ich. Ja, hast du komplett recht. Bei Olympia, jetzt bin ich sehr gespannt, weil du hast schon selbst ein paar Sportarten genannt. Bei Olympia würde ich dich, wenn überhaupt, sehen in welcher Sportart?
Beim Wellenreiten.
Okay, habe ich mir fast gedacht.
Dafür muss ich aber noch besser werden. Aber dafür trainiere ich. Wir haben jetzt in München hier bei uns die O2 Surftown, wo wir wirklich eine künstliche, eine richtige Welle, einen Surfpool haben, wo ich jetzt halt einmal die Woche, zweimal die Woche hin zum Trainieren kann, was halt mega ist. Das hat mir jetzt bei Bali natürlich sehr geholfen, um wieder halt reinzukommen.
Deine Kinder, ich frage gar nicht nach Alter und so weiter, weil private Sachen frage ich eigentlich nicht, aber surfen auch oder hast du schon angesteckt mit der
Leidenschaft? Ja, die Große hat auch schon da einen Surfkurs gemacht und jetzt auf Bali werde ich ins Trainingslager gehen mit ihnen.
Schon wieder Coaching.
Ja, du, ich habe mir ja schon, weißt du, ich versuche mir den Nachwuchs hochzuziehen, also meine Große klettert auch, ich bin begeisterter Kletterer, also wirklich am Felsen so, an der Wand mit meiner Frau damals, wir waren sehr viel klettern und sind auch sehr viel rumgereist zum Klettern. Haben wirklich auch richtig coole Touren gemacht am Felsen und meine Große hatte auch große Freude dran und so muss man schauen, dass man hat, und das finde ich halt das Wichtige, als Familie gemeinsame Interessen hat, am besten über den Sport, das ist halt meine Einschätzung, weißt du, dass mir es auch so geholfen hat als Kind, sportliche Aktivitäten schweißen zusammen, dann auch noch etwas, wo man zusammen an einem Projekt arbeitet, wie jetzt beim Klettern, da ist das Projekt die Wand. Klar bist du alleine auf dich gestellt in der Wand. Und zwar, es gibt nichts auf der Welt, wo du mehr im Moment bist als beim Klettern. Weil nur der nächste Zug zählt, nur der nächste Schritt zählt, der nächste Griff zählt. Alles andere ist total egal. Hält der Schritt nicht, der Tritt nicht, stürzt du ab. Aber in der Seilschaft ist wieder das Gemeinsame da. Und so hast du eigentlich einen Einzelsport kombiniert mit einem Teamsport. Und das ist total geil.
Und ehrlicherweise ist es komplett, also ich bin jetzt natürlich überhaupt kein Kletterer, aber allein was du erzählst und aus meiner Erinnerung, es ist komplett die Heldenreise. Du stehst unten sozusagen die gewohnte Welt des Mangels, dann ruft dich das Abenteuer, dann geht's los, dann musst du schnell Entscheidungen treffen. Du hast Mentoren in der Seilschaft dann nachher, ja. Du brauchst Kraft, du musst Hindernisse überwinden und am Ende kommst du oben an und ja, hast dein Ziel erreicht. Genau. Und dann geht's irgendwann wieder los, weil Storytelling ja auch iterativ ist. Die Geschichte des Lebens hört ja nie auf. Cool, ja, richtig cool. Kaffee oder Tee, Bernie?
Beides. Finde ich super. Ich starte morgens erstmal mit einer Tasse Tee, um so ein bisschen Flüssigkeit reinzukriegen. Dann freue ich mich mega auf den ersten Kaffee. Und so habe ich beides in meinem Leben.
Cool.
Wir hatten ja sogar mal eine eigene Kaffee-Brand, Wolfgang.
Ich weiß.
My Body Coffee.
Ihr habt das mal im Podcast erzählt irgendwann. Und ihr habt auch Kunden, die diese irgendwas mit Kaffee machen. Nein, sorry, das waren Nüsse. Das waren Nusscreme.
Das waren Nüsse, genau. Das waren Nüsse. Ja, aber Kaffee hatten wir sogar, da waren wir mit dabei. Und tolles Projekt. Und der Gründer führt es jetzt weiter. Und ich glaube, mittlerweile ist die Brand in 10.000 plus Edekas und Reves. Also der Einzelhandel ist gut erschlossen.
Wow.
Und geht die nächsten Schritte, genau.
Krass. Wenn wir schon bei kulinarischen Dingen sind, was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht, das variiert immer so ein bisschen, aber wenn ich jetzt mein Go-To-Gericht hätte, weil ich auch ein bisschen, ich mag das Kochen. Weißt du, Kochen ist, ich bin zu Hause der kocht. Also, weil es mir einfach Spaß macht. Ich mag das einfach. Und, aber es nicht übertreib. Was jetzt nicht irgendwie so der krasse Chef bin, der dann in der Küche steht und die verrücktesten Rezepte macht. Ich mag es einfach, aber lecker. Und ich mache mir super gerne Bowls. Einfach Bowls mit Hühnchen oder vegetarisch und dann noch Gemüse dazu und irgendein Reis oder kein Reis. Irgendwie Quinoa, Bulgur, was auch immer. So Bowls mache ich gerne. Das ist so mein Go-To eigentlich.
Okay.
Und eine eigene Pesto. Pasta Pesto. Gibt es einmal die Woche.
Okay. Ja, das klingt ja nach einer Traumehe für deine Frau auch, ja? Wenn ich das alles
höre. Wir verstehen uns gut. Deswegen, wir sind ja auch schon, Wolfgang, seit 17 Jahren zusammen und fast 10 Jahre davon jetzt verheiratet. Also das ist, wir kennen uns mittlerweile schon echt gut.
Ihr habt schon eine ganz schöne eigene Geschichte geschrieben sozusagen.
Ja, total.
Ja. Buch oder Podcast? Bin ich jetzt besonders gespannt, weil du ja beides machst.
Ja, du, da kann ich nur sagen, beides, je nach Tageszeit.
Okay.
Und im Auto nur Podcast. Also ich höre wirklich im Auto, beim Autofahren nur Podcast und auch beim Fahrradfahren und so. Aber morgens greife ich zu meinem Buch. Das ist so das Erste, was ich morgens mache, wenn meine Crew noch am Schlafen ist und alle noch schön schlummern, bin ich der, der schon wach ist und Zeit für sich hat. Und dann gehört das Buch auch dazu.
Bist du so ein Early Bird?
Super Early Bird.
Okay.
Also schon manchmal zu early, aber das hängt damit zusammen, dass ich halt meine Tochter ins Bett bringe und halt dann auch einfach teilweise mit einschlafen. Dementsprechend halt früh aufwach.
Okay, alles klar. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
In meinem Kühlschrank darf nicht fehlen eine gute Hafermilch.
Machst du auch so Barista dann? Ja, wahrscheinlich, wenn du Kaffee und so mit Hafermilch. Ja.
Aber ich schaue auf eins und das ist mir echt wichtig. Das ist jetzt gar nicht so gesundheitsapostelmäßig, aber ich schaue auf so ein paar Dinge, auch bei einer Hafermilch. Zum Beispiel keine Öle. Ich mag keine Öle in der Hafermilch, so Sonnenblumenöl und so. Das versuche ich immer, dass es wirklich pur ist. Dass da echt nur Hafer drin ist und Salz. That's it.
Okay. Gut, jetzt sind wir fast durch. Vorletzte Frage, analog oder digital?
Digital.
Ich auch. Juhu. So, und die letzte Frage, und ich habe eine Ahnung, wo die Antwort hingeht. Auf einer Glücksskala von 1 bis 10 ist Bernhard aktuell wo?
Du, ich bin ganz ehrlich mit dir und das finde ich immer wichtig und das musste ich lernen. Weißt du, das musste ich wirklich lernen, Wolfgang. Früher, und das hast du als Gründer so, das ist als Gründer in dir, weil als Gründer weißt du immer alles. Als Gründer ist immer alles toll. Als Gründer ist immer alles, hey, ja klar läuft's so, du musst ja die Leute überzeugen von deinem Mission, was du hast. Aber das muss ich über den harten Weg lernen, dass das nicht das Richtige ist. Und wenn du mich jetzt fragst, wo meine Glücksskala von 1 bis 10 ist, dann ist sie leider gerade an dem unteren Ende eher, persönlich. Okay. Da ist sie nicht weit oben, weil es einfach viele Vorfälle gab, gerade privater Natur, in der Familie, die mich schon sehr zum Nachdenken bringen. Und auch zum Beispiel diese Reise, die ich jetzt antrete, weißt du, mit meiner Familie. Das ist, ich war hin und her gerissen, die zu stornieren. Also ich hätte sie auch fast storniert. Und es wäre mir egal gewesen. Klar hätte ich eine Reiserücktrittsversicherung über die Kreditkarte gehabt und so, hätte ein paar Euro verloren, klar. Aber musste da echt hart mit mir ins Gespräch gehen, ob ich das machen kann, ob ich es mache und ob ich mich in der Zeit, wo ich jetzt da bin, halt auch drauf einlassen kann. Weil Stand jetzt ist, ich tue mir schwer mit drauf einlassen, dass ich jetzt auf einmal halt Happy Life in Urlaub fahre. Und zu Hause ist halt, gibt es halt viele Probleme, die ich nicht lösen kann jetzt per se. Und das ist wiederum das, was mich dann auch zum Fahren bewegt hat. Weil ob ich jetzt hier bin oder nicht, ich habe keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Und Dasein für die Personen kann ich trotzdem sein, indem ich an sie denke, indem ich mich bei ihnen melde, indem ich mit ihnen telefoniere, ihnen schreibe und ihnen einfach halt zeige, dass ich halt da bin. Aber ob ich jetzt physisch hier bin oder nicht, das macht keinen großen Unterschied. Und das hat mich dann letztendlich dazu gebracht, dass es okay ist für mich, dass ich die Permission habe zu fahren.
Ja, und ich finde es absolut okay, wenn man nicht immer im Glücksmodus ist. Also das Leben ist up and down und das gehört auch zu empathischen Menschen, dass sie auch mit anderen und mit anderen Situationen mitfühlen und das auch wahrnehmen und mitfühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht so dahingesagt, sondern mitfühlen. Und dass man dann sagt, okay, das wird mir schwerfallen, vielleicht jetzt in den Entspannungsmodus zu kommen, finde ich auch eine super schöne und ehrliche Antwort. Vielen Dank dafür. Und meine Erfahrung aus der Situation, die ich dir vielleicht als älterer Mensch sozusagen mitgeben darf, ist an der Stelle, die Menschen, die du supporten wollen würdest, die wissen genau das. Hm. Die wissen das ganz genau. Also die wissen, der Bernie ist bei mir, der denkt an mich. Und wenn ich ihn brauche, ist er da. Dann setzt er sich im Zweifel in den Flieger und kommt wieder. Aber die Menschen wollen auch, wenn sie genauso sind wie du, wollen sie auch, dass du glücklich bist und dass du mit deinen Kindern Zeit verbringst. Und natürlich geht es um dich als Individuum an der Stelle und deine Empfindung, aber es geht natürlich auch um die Menschen, die um dich rum sind, deine Kinder, deine Familie, dieses Konstrukt und sozusagen diesen Sandwich, diese Sandwich-Position, die ist super schwer emotional, das kann ich total gut nachvollziehen, aber ich glaube auch, dass du die Entscheidung richtig getroffen hast.
Ja, das
ohne ich, zu wissen, was es ist, aber ich finde es total schön, dass du das so gesagt hast.
Ja, danke. Danke dafür. Ja. Aber du, das musste ich auch the hard way lernen. Das konnte ich lange nicht. Das habe ich erst 2019 gelernt, als ich mich auf den Weg nach Costa Rica gemacht habe, tief in den Dschungel rein, um an einem Retreat teilzunehmen mit wunderbaren anderen Unternehmern aus der ganzen Welt, mit 50 an der Zahl, mit einer Organisation aus Miami, die mich das dann gelehrt haben. Und das musste ich lernen. Ich konnte das nicht. Aber da habe ich es gelernt. Da habe ich es gelernt, auch genauso wie jetzt mit dir, obwohl wir uns nicht großartig kennen. Also klar haben wir eine Connection, Wolfgang, aber wie du schon sagst, wir sind in unserem lieben Weg gelaufen, aber ich habe trotzdem eine Verbindung zu dir und die finde ich schon, das ist eine tiefere Verbindung, weißt du, die ich von Anfang an gespürt habe, dass wir die auch haben. Aber gelernt habe halt, mich halt auch ehrlich zu öffnen, weißt du, und nicht halt immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern so, wie es halt tatsächlich ist. Weil das ist dann authentisch, das ist echt. Und es muss nicht immer alles happy, happy sein. Das ist das Leben. Und da ist vieles dabei, was nicht happy ist. Sogar ganz im Gegenteil.
Genau. Und wenn man es auf das Business mal überträgt, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese Fuck-Up-Nights und diese Fuck-Up-Runden und authentisches Storytelling, das auch über die Downs erzählt. Das auch sagen, wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht, ja, als Unternehmen. Und es tut uns auch leid oder so. Dass man, dass das genau eine Marke schärft.
Und da war ich bei den Fuck-Up Nights. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten bei den Fuck-Up Nights.
Ah, okay.
Kurzer Schwank zu meinem damaligen Startup, warum ich auch damals dann meinen Job gekündigt habe. Da kommen wir gleich noch dazu. Und aber mit der Company dann meinen ersten großen Fuck-Up hatte und die mich dann eben zu den Fuck-Up Nights eingeladen haben. Da habe ich drüber erzählt.
Okay, ja, also warum auch nicht? Ne? Also das finde ich richtig cool. Aber jetzt lass uns einfach nochmal in deiner Vita weitermachen. Du bist jetzt, du hast dein Studium beendet, du hast die Erfahrung von BMW, du hast schon in der Grundschule Business gemacht, also du bist schon ein Businessmensch sozusagen, ja. Jetzt, wie ging es jetzt weiter und wie ging es dann sozusagen bis zu Kinoheld? Weil ich fand, das war schon ein großer Move irgendwie so. Ne? Vielleicht magst du das mal erzählen.
Ja, voll gern. Du, es gab erstmal einen total verrückten Umweg, einen sehr exotischen, und der hat mich nach Malta geführt. Weil ein damaliger sehr guter und heute immer noch sehr guter Freund von mir, der Urs, damals nach Malta gegangen ist und für ein Unternehmen dort gearbeitet hat im iGaming-Bereich. Und der mich damals gefragt hat, als ich gerade mit dem Studium fertig wurde, ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben, hey Bernie, hast du Lust nach Malta zu kommen? Wir suchen jemanden hier für den deutschsprachigen Raum. Und ich meinte halt, why not? Ich komme. Und dann bin ich auf Malta gelandet und habe da für ein Unternehmen gearbeitet. Damals halt wirklich exotisch, aber die ganze Insel Malta ist exotisch und die lebt eigentlich von dieser Industrie. Im Online-Poker-Bereich, im Sportwetten, Online-Sportwetten-Bereich, Online-Casino. Also wirklich sehr exotisch, Wolfgang. Sehr viele Freaks, aber smarte Freaks, verrückte Leute, mit denen ich dann plötzlich umgeben war. Und das war cool, das war wirklich cool. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Habe die Insel auch lieben gelernt, habe viele coole Beziehungen aufgebaut und war da so dann 1,5 Jahre circa, bis ich dann eines Tages den besagten Urs vom Flughafen abgeholt habe und Urs zu mir meinte, hey Bernie, bevor wir reinfahren in die Stadt, ich muss noch bei meinem Bruder vorbeifahren. Und ich so, klar, können wir machen, wo ist denn dein Bruder? Ja, der ist hier in Ismaning beim DSF, beim Deutschen Sportfernsehen. Und ich, okay, lass vorbeifahren. Stehen wir vor dem DSF. Ja, komm schon mit, wir gehen schnell zu ihm rein. Okay, ich komme mit. Und Wolfgang, ich habe über einem Jahr mit ihm zusammengearbeitet. Er hat mir nie ein Wort davon erzählt, nie gar nichts. Dann stehen wir im Aufzug Und drückt den Knopf ins Penthouse hoch. Ich so, hey, Urs, was macht denn dein Bruder hier? Er ist der CEO hier. Ah, okay, spannend. Und auf einmal saß ich dann im Office vom damaligen CEO vom deutschen Sportfernsehen, Oliver Reichert, heutiger CEO von Birkenstock. Und da nahm dann dieses verrückte Leben den weiteren Lauf, weil Oliver Reichert mich dann gefragt hat, du musst dir vorstellen, Oliver Reichert ist ein 2-Meter-Typ, ein Bulle, Football, Ex-Footballspieler, echt ein Brocken. Hm. Und der kommt dann so ganz nah zu dir und fokussiert dich in die Augen, hat mich fokussiert und meinte so, hey Bernie, was ist denn dein Plan? Was willst du denn machen? Ich so, oh, du Oliver, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe wieder nach Malta zurück. Willst du für mich arbeiten? Ja, warum nicht? Mhm. Und so bin ich dann beim deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung gelandet und nicht mehr auf Malta, sondern bin dann eben direkt in die Geschäftsführung eingestiegen. Damals mein erster Titel offiziell war Assistent für strategische Projekte und habe die Strategieabteilung mit aufgebaut. Und die Strategie war damals, und das war so die große Zeit von den Beteiligungsmodellen von den Medienfirmen, dieses Media for Equity und Media for Revenue, wo sich die Fernsehsender gegen Sendezeit an Unternehmen beteiligt haben, gegen Brutto-Media-Volumen. Und so bin ich dann beim deutschen Sportfernsehen gelandet und habe dann da unter anderem die Social-Media-Abteilung aufgebaut, die Community-and-Games-Abteilung. Meine größten Produkte waren der Bundesliga-Manager damals, also mit knapp 1 Million Teilnehmer. Also große, große Produkte, digitale Produkte gebaut, aber auch sehr viel Strategisches. Habe damals die komplette Social-Abteilung ins Leben gerufen. Die gab es davor nicht, dass die interdisziplinär mit der Redaktion verbunden war. Das war ja alles in den Anfangs.
Kurze Frage, Bernie, an der Stelle. Mhm. Wo sind wir jetzt zeitlich? Also wann war das?
Jetzt sind wir 2007, 2008 roundabout.
Okay, krass.
Ja, 2007,
hätte ich jetzt gedacht, 2008. Dass ein so großes Unternehmen da schon eine Social-Media-Abteilung gehabt hätte.
Nee, das war wirklich, okay. Wir hatten auch, das DSF hatte die erste Facebook-Fanpage von allen Medienunternehmen mit dem Doppelpass, den wir ins Leben gerufen haben. Und glaub mir, Wolfgang, erstmal war das, was zum Teufel, was ist Facebook? Wir sind ein Mediensender.
Was macht ihr da?
Hau ab damit, das brauchen wir nicht. Naja, und 1-2 Jahre später haben wir damit halt Millionen an Wizards auf die sport1.de und dsf.de Seite gezogen. Also es war ein riesengroßer Erfolg. Aber erstmal musste ich mich da natürlich durchkämpfen. Und Medien ist natürlich auch jetzt nicht das einfachste Pflaster. Da werden sehr schnell die Ellenbogen ausgefahren und da musst du halt schauen, wie du durchkommst. Und so muss man sich dann halt dann da durchkämpfen. Und so habe ich mich dann
da durchgekämpft. Die Frage an der Stelle jetzt als Analogie zur Heldenreise, weil es ganz gut passt, und zwar zum einen zu den emotionalen Widerständen, die du vorhin beschrieben hast, in dir selbst. Mhm. Und zum anderen jetzt, und das passt besser sozusagen jetzt mal zu klassischen Business-Widerständen. Du hast gerade gesagt, das ist aber nicht so einfach, so ein Ding durchzudrücken bei so einem Unternehmen. Wie gehst du mit solchen Widerständen um? Also hast du da eine bestimmte Methode? Sagst du, ich gehe da offensiv rein? Oder welchen Tipp würdest du unserer Audience geben, wenn sie von der Idee komplett überzeugt sind, aber auf sehr starke Widerstände stoßen?
Zwei Sachen, und zweimal jeweils von Naval Ravikant. Ich bin ein großer Fan von Naval. Er ist ein wahnsinnig geiler Typ. Es ist so ein Philosoph, Schrägstrich Investor, Schrägstrich Tech Founder, würde ich sagen, aus dem Silicon Valley. Hat ein tolles Buch, der Almanach von Naval Ravikant. Das hat er nicht mal selbst geschrieben, sondern das hat jemand über ihn geschrieben, indem er alle Tweets zusammengefasst hat. Der hat aber einen super geilen Podcast auch, Naval, also muss man sich mal anschauen, ist wirklich ein starker Typ. Und der hat zwei Themen, die ich hier wiedergeben möchte. Einmal, life is lived in the arena. Du lernst nur, wenn du rausgehst. Du lernst nicht in der Theorie, du musst in der Praxis lernen. Du musst in die Arena gehen und da kämpfen. Und manchmal verlierst du so einen Kampf. Aber nach dem Kampf stehst du halt wieder auf und gehst wieder in die Arena. Und das machst du so lange, bis du es halt kannst. Und das ist auch meine Philosophie. Ich gehe raus in die Arena. Weißt du, das Problem, das ich aber da habe, ist, Wolfgang, ich kann Ideen und Dinge nicht in meinem Kopf behalten, die müssen raus. Ich muss die auf die Welt bringen. Und so habe ich folglich schon wirklich viele Unternehmen an den Start gebracht. Viele davon sind gescheitert, wirklich sehr, sehr viele. Aber weil ich einfach sowas nicht im Kopf behalte. Weil das ist der größte Schmerz für mich, eine Idee im Kopf zu haben und nicht zu wissen, was wird aus der Idee. Ist es nur eine Spinnerei oder ist das Ding valide? Also muss es raus. Und wenn es nicht funktioniert, hey, dann weiß ich es zumindest, dass es nicht funktioniert. On to the next one.
Mhm.
Und da komme ich direkt, direkt auf zum zweiten und dann kannst du da gerne einhaken. Okay, gut, alles klar. Mhm. Und direkt die zweite Philosophie, die ich da auch gerne, und auch wieder, da hat mich Naval wahnsinnig inspiriert dazu, als Unternehmer, als Gründer, als Founder, als Mensch, der irgendwie im Business unterwegs ist, you only have to be right once. Du musst nur einmal richtig liegen. Mhm. Du brauchst einmal diesen big fat swing, weißt du, beim Baseball, mhm, einmal diesen Home Run. Wenn du den schlägst, wirst du oft daneben schlagen. Aber einmal wirst du treffen. Und bei mir war dieser eine große Hit Kinoheld. Mhm. Das war mein big fat swing. Mhm. Und davor waren ganz viele Misses. Da waren so viele Strikes. Ich glaube wirklich, ich musste 6-mal einen Strike machen, bevor Kinoheld kam. Und das waren 6 Unternehmen, Wolfgang. Das waren,
trotzdem ist 6 bis zum Final Strike, bis zum Big Strike ja nicht so viel. Ne?
Also, in meinen Augen war das noch nicht der Final Strike. Das war halt einmal war das halt dann so, okay, der erste Hit, wow, der hat gesessen. Mhm. Aber das sind so die zwei Sachen, glaube ich. Mhm. Das ist meine Philosophie, nach der ich versuche zu leben. Und ich versuche das auch alles nicht zu ernst zu nehmen. Hey, deswegen dieses Scheitern. Scheitern ist kein Scheitern. Scheitern ist ein Lernprozess. Weil diesen Fehler wirst du definitiv kein zweites Mal mehr machen. Das hat sich so eingebrannt in dir mit Zeit, die du verloren hast, mit einer emotionalen Belastung, der du da durchmarschieren musstest, das du verarbeiten musstest, Geld, das du verloren hast. Mhm. Das wirst du nicht nochmal falsch machen.
Ich sage dann immer in Workshops oder so, wenn ich Leute irgendwie versuche zu beraten, dann sage ich, orientiert euch tatsächlich mal an Kindern. Ja, das ist unsere DNA. Und guck mal, die Kinder, die versuchen zu laufen, weil sie so einen Bock haben. Die wollen endlich laufen. Ja, es ist mega viel anstrengender, als da zu liegen und gefüttert zu werden. Und trotzdem haben sie Bock. Es kostet enorm viel Kraft. Und dann stehen sie auf und fallen voll hin. Ja. Und wenn die nach 3-mal sagen, ich habe keinen Bock mehr, ja, was soll das? Ne? Nee, die stehen immer wieder auf. Die gehen immer bis so lange, bis sie richtig gut laufen können. Und dann freuen sie sich. Ja. Total. Und dann fallen sie trotzdem noch mal hin. Und trotzdem stehen sie wieder auf. Und warum verlieren wir das, wenn wir erwachsen sind? Ja.
Absolut. Ich frage mich halt dann immer, was soll ich denn sonst machen, Wolfgang? Mal ganz im Ernst, für was ist das Leben denn da? Als wenn nicht für sowas.
Genau, finde ich auch richtig cool. 2 Fragen habe ich dazu, die mir jetzt so auf der Seele brennen. Die erste ist, jemand wie du, wenn du nicht deine Tochter ins Bett bringst, ja, wie kommst du in den Schlaf? Schläfst du gut, schnell ein und so? Und
ja, voll. Ich schlafe echt. Ja? Ich schlafe sehr gut schnell. Ich habe wirklich keine Schlafprobleme. Ich brauche zum Glück nichts irgendwie Externes nehmen, das mich irgendwie in den Schlaf bringt. Ich schlafe durch das, dass ich ja so früh aufstehe. Ich stehe so 4:30, 5 Uhr auf, bin ich halt abends einfach so platt.
Krass. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, die mich auch wahnsinnig umtreibt, ist jetzt an der Stelle. Jetzt weiß ich ja, ihr habt ja viele Trainees, ihr habt viele Coaches ausgebildet jetzt schon, ihr habt wahnsinnig viele tolle Kundenprojekte, ihr erzählt das ja auch alles. Also nochmal für die Audience draußen, hört euch bitte den Geschichten, die verkaufen, Podcast an, guckt euch alles an, die Website, alles. Das ist einfach mega geil, ja, mega geil. Und ihr könnt bei jeder Podcast-Folge so viel mitnehmen, gerade wenn der Bernie oder der Uwe, die erzählen immer aus der Ich-Perspektive, wie sie es gemacht haben. Also ich glaube, es gibt kaum einen Podcast, wo ihr mehr Mehrwert habt als da. Aber was mich jetzt umtreibt, ist die Frage, jetzt habt ihr ja viele Kunden und ihr seht ja, ihr gebt denen ja sozusagen die ganze Nomenklatur des Storytellings, des Business Storytellings, des Content Marketings an die Hand. Jetzt wird es aber wahrscheinlich bei euch so wie auch bei mir sein, dass nicht jeder immer alles umsetzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja? Mhm. Wie kommst du damit klar? Also du hast ja selbst den Anspruch zu sagen, ich starte jetzt was, okay, es kann die Hose gehen, es kann der Big Swing werden oder es ist eben geht in die Hose. Da bin ich fein mit. Aber wenn du jetzt siehst, einer hat ein tolles Produkt, einer hat die Methode, einer könnte und der kriegt es nicht hin. Wie gehst du damit um? Das würde mich mal interessieren.
Das ist tatsächlich einer solcher Rückschläge dann auch für mich natürlich, weil wir nur erfolgreich sind, wenn unsere Kunden bei Geschichten, die verkaufen, erfolgreich sind. Weil sonst müssten wir das ja nicht machen. Und wenn ich dann sowas sehe, das tut mir tatsächlich auch wirklich weh. Also es verursacht tatsächlich Schmerz, weil ich weiß, wie du sagst, dass da viel mehr Potenzial drin wäre. Und wenn ich sowas sehe und diese Person kann auch schon längst raus sein, die kann seit 2 Jahren nicht mehr Kunde von uns sein. Ich mache mir die Mühe und schicke dieser Person einen Impuls. Mhm. Und versuche, sie in die richtige Richtung zu drücken. Also das hört für mich nicht auf, weißt du? Das ist, für mich ist es dann nicht zu Ende, bloß weil ein Vertrag zu Ende ist oder eine Zusammenarbeit aus ist. Wenn ich sehe, da ist noch mehr drin, da kann man noch mehr machen, dann versuche ich das Potenzial zu entlocken und schaue, dass ich dann nochmal einen Impact habe, weil das passiert leider gar nicht so gar nicht so wenig. dass das dann passiert, dass Menschen einfach zu früh aufgeben. Das ist echt ein Problem.
Ja, oder einfach gar nicht ins Tun kommen. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Die Frage war sehr intrinsisch motiviert, weil eigentlich habe ich so ein bisschen Hilfe gesucht jetzt, aber ich bin genau an dem Punkt auch. Mit mir geht es so, dass ich oftmals Kunden treffe, wo ich weiß, ja, boah, geil, da könntest du auch richtig was machen, ja. Mhm. Du sagst es ihnen auch, die sind auch begeistert, aber die kommen dann am Ende nicht ins Tun, aus irgendwelchen Gründen, ist gar kein Vorwurf. Ja. Es gibt immer Gründe, ja. Menschen entscheiden sich dann eben, was anderes zu tun. Das ist auch okay. Aber mir tut es dann wahnsinnig leid, dass man da nicht um die Umsetzung kommt. Und deswegen, jemand wie dich schätze ich ähnlich ein. Deswegen war das für mich mal interessant zu hören, wie du damit umgehst. Frage, wir sind beim Punkt Mentoren und Wegweiser, Wegbegleiter. Mentoren sind ja Menschen, die dich an irgendeiner Stelle an die Hand nehmen, mehr oder weniger praktisch oder sinnbildlich, und dich in der Ecke schubsen, wo du nicht... Das war zum Beispiel jetzt der Herr vom DSF, ich habe den Namen vergessen, ja, der gesagt hat, hier, komm her, Bernie, du fängst jetzt hier bei mir an. Mhm. Und dann bist du ja quasi von Malta in eine ganz andere Welt gekommen. Mhm. Was für ein crazy Zufall, oder? Da einfach hochzufahren, ja. Das hat ja keiner in keinem Drehbuch gestanden, sondern das war einfach...
Überhaupt nicht.
Hat das Universum dir geschenkt, sozusagen, so würde ich es mal sagen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie machst du das? Also, wenn du Mentoren hast... Oder andersrum gefragt, gibt es Mentoren, von denen du sagen würdest, in deinem Leben, das war jemand, der hat maßgeblich mein Leben in die richtige Richtung verändert? Hm.
Ganz zu Beginn definitiv meine Mutter, die mir einfach gezeigt hat, dass ein gewisser Drive nötig ist im Leben und um halt voranzukommen, so eine gewisse Arbeitsmoral. Das war sehr wichtig für mich, weil ich es halt bei ihr gesehen habe. Und das heute immer noch bei mir einfach einen Impact hinterlassen hat. Aber dann in meinem beruflichen Leben definitiv beim deutschen Sportfernsehen, dann beim DSF. Michael Bamberg heißt der Gute. Bin ich auch immer noch in Kontakt mit ihm. Der war damals Referent der Geschäftsführung. Mhm. Und ich war in seinem Team. Und von ihm habe ich wirklich viel gelernt, weil der war davor bei Red Bull, hatte da wirklich eine große Position auch im Marketing. Der hat schon viel erlebt als Werber. Also war eigentlich, kam aus der Werbung eigentlich. Und das war jemand, der hatte echt einen großen Impact auf meinem Leben. Erstmal habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Das habe ich alles dann so im Nachhinein verstanden, was das eigentlich bedeutet. Weil wir haben echt verrückte Sachen da gemacht. Also viel gearbeitet, wirklich viel. Also wirklich diese klassischen Berater-All-Nighter gezogen und dann morgens irgendwie Präsentation fertig, ging zum Vorstand, ab ins Flugzeug, nach Bonn geflogen zu einem großen Telekommunikationsunternehmen. Verrückt. Verrückt, wirklich verrückt. Aber das hat alles einen riesigen Impact bei mir gehabt. Und trotzdem heute noch so auch mit ihm so eine Verbindung zu haben, das ist total schön, das ist total cool. Und der hatte wirklich einen großen Impact auf meinem Leben.
Und ich glaube, umgekehrt hast du auch als Mentor, und es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich kriege ja kein Affiliate von euch, bin ja kein Affiliate oder so, aber es ist tatsächlich so, ich merke das ja immer wieder auch in der Branche, dass ihr als Geschichten, die verkaufen, der Uwe und du, dass ihr da auch unfassbar viel Mentor seid einfach. Menschen einfach dadurch, ich habe so viele Podcasts schon gehört, gerade heute wieder einen, Entschuldigung, gerade heute wieder einen, wo ich, also wo rauskam, dass am Ende, ich hatte das gar nicht verstanden am Anfang, aber am Ende habe ich gemerkt, dass diese Dame mal bei euch Coachy war und unter anderem in der Ausbildung gelernt hat, sie soll einen Podcast machen, ja, und dann hat sie das gemacht. Und,
ja, cool. Ja,
ich glaube, da seid ihr auch ganz, ganz oft Mentoren. Frage, hast du Nawal jemals kennengelernt?
Nee, leider nicht. Also der ist, vielleicht habe ich Glück, der ist immer zu einer gewissen Zeit auch auf Bali und da in so einem Retreat Center und da werde ich wieder vorbeischauen und vielleicht laufe ich ihm über den Weg.
Ja. Ich hab einen ähnlichen Mentor, also beziehungsweise Mentor stimmt nicht, aber ich finde jemanden sehr, sehr cool, der sehr polarisiert. Ich sage das aber nach außen, ich sage das, poste das auch, deswegen muss ich das gar nicht jetzt als Geheimnis enthüllen. Ich mag Tony Robbins. Mhm. Er ist sehr, sehr polarisierend. Ich weiß, das ist ja so eine NLP-Geschichte auch. Also ja, der geht ja auch sehr hart an die Leute heran, aber ich habe den tatsächlich auch schon mal getroffen und das ist schon irre, wenn du solche Menschen mal triffst. Das hat dann einen enormen Impact dann, ja. Mhm. In diesem Jahr habe ich auch tatsächlich Karten für Köln, da ist er jetzt 3 Tage im September, aber bei mir stehen gesundheitlich 2 Operationen an und dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber gerade in Vorbereitung, das wollte ich dir noch zurückspielen und auch gerne öffentlich, gerade in Vorbereitung auf den Podcast hatte ich nochmal Rücksprache mit meinem Team von Campix in Berlin und die haben mir auch gesagt, auch der Marco, Grüße gehen raus an ihn, mein Lieber, macht dir keinen Stress mit Podcasts, wenn ich verschieb die oder so. Und ich wusste, okay, ich brauche momentan alle meine Energie für meinen Körper, aber ich wusste, wenn ich mit Bernhard rede, Das gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt. Ja,
das ist cool, ein das freut Gespräch. Mich.
Ja, und deswegen, und genauso ist es auch. Also
schön.
Deswegen sage ich, fahr nach Bali. Das wirst du nicht bereuen am Ende.
Ja, das ich glaube auch jetzt heute wirklich am See vorhin, kurz bevor ich hier zu dir gefahren bin, Wolfgang, in das Interview, in unseren gemeinsamen Podcast, kam mir der Gedanke, und dann habe ich den Gedanken auch zu Ende gebracht und habe mir selbst quasi die Erlaubnis erteilt, Spaß zu haben, glücklich zu sein und eine gute Zeit mit meiner Familie zu haben.
Ja. Und glücklich zu sein heißt nicht, andere Menschen zu vergessen und
genau.
Für sich und für seine Familie Glück zu produzieren, heißt nicht, gegen andere Menschen zu sein. Im Gegenteil. Und die brauchen vielleicht deine ganze Kraft nochmal und den aufgetankten Bernie und nicht den, der sozusagen die ganze Zeit in dieser Schattenseite ist. Ne? Also ja. Von daher, ja, Daumen hoch dafür. So, mein Lieber, jetzt müssen wir aber noch irgendwie die Vita-Kurve kriegen von DSF und von diesem Punkt aktuell zur Kinoheld. Das würde mich schon noch interessieren.
Ja, das ist auch eine gute Story und die erzähle ich dir.
Okay.
Also ich war circa 5 Jahre dann beim DSF, habe da nach meiner Geschäftsführungsphase, also Assistent, ich war nicht CEO, nicht Geschäftsführer, das wurde nämlich auch schon mal falsch in anderen Podcasts wiedergegeben, bei Gott nicht, ich war im Team der Geschäftsführung, aber habe dann, nachdem ich aus dem Team raus bin, verschiedene Abteilungen eben aufgebaut, habe dann aber durch meinen Kontakt mit so vielen Gründern, durch diese ganze Media for Equity, Media for Revenue Nummer, das Scouten von Startups, die zum Unternehmen passen könnten, irgendwann mal gemerkt, die Menschen, die mir da gegenüber sitzen, was die machen, warum sitze ich da nicht? Das kann ich ja auch.
Also vielleicht ganz kurz, Bernhard, für die Leute, die zuhören, falls ihr nicht so tief in dem Media-Thema drin seid. Das bedeutet quasi, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, da saßen Startup-Gründer, die gesagt haben, okay, wir würden gerne mit euch Marketing machen, DSF oder whatever, in eurem Bundesliga-Manager da als Werbebande oder wie auch immer. Also wir würden gerne Marketing machen, aber wir haben keine Kohle.
Genau.
Um es mal ganz platt zu sagen, sondern wir ihr bekommt 10% von unserer GmbH oder whatever das dann war. Und dafür kriegen wir einen Gegenwert von, ich sag jetzt mal was, 1 Million Euro Werbung.
Rotomedia-Budget, genau.
Ja, so, also das war der Deal an der Stelle.
So, so sahen die Deals damals aus, genau.
Okay.
Und da kam dann meine erste Geschäftsidee damals mit einem Kollegen. Und zwar haben wir da ein Produkt auf den Markt gebracht, das wir importiert haben. Das Produkt hieß Gyro Bowl. Das gibt es immer noch. Das ist eine Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts verschütten können. Und die Schüssel hat eine kardanische Aufhängung. Ziemlich funny. Aber das war quasi das erste Produkt, das wir so, man sagt im Startup-Jargon, gemoonlightet haben. Immer nach der Arbeit, immer auch während der Arbeit uns Meetings gemacht haben, da das Ding weiter gesponnen haben. Das hat dann ganz nett funktioniert. Wir haben viel B2B gemacht, hat aber dann am Ende doch nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber das hat mich zur nächsten Idee gebracht, als ich dann umgezogen bin in München, in einen anderen Stadtteil, und ich einen Friseur gesucht habe, dachte ich mir, hey, und das war 2011, ich dachte mir, warte mal, warum finde ich jetzt die Friseure online, muss trotzdem zum Telefonhörer greifen, macht irgendwie keinen Sinn. Warum gibt es denn da kein Online-Terminbuchungstool? Und so ist mein damaliges Startup Stylester entstanden, mit dem ich dann auch bei den Fuck-Up Nights war, by the way. Also,
war auch nicht funktioniert.
Aber dieses Startup war der Schlüsselmoment, der entscheidende Vorfall in meiner Heldenreise, warum ich überhaupt zum Unternehmer wurde, Wolfgang. Weil ich bei meinem damaligen Vorgesetzten im Büro saß und ihn gefragt habe, der war total technikaffin, also wirklich super Tech-Nerd auch, guter Geschäftsmann auch. Und ich habe ihm dann davon erzählt und habe ihm gesagt, so schau mal, ich habe hier nebenbei diese Software gebaut mit einem Entwickler zusammen, den ich teuer bezahlt habe. Und ich habe sogar schon 100, ich glaube, ich hatte 75, 80 zahlende Kunden, also Friseursalons, die sich auf meiner SaaS-Plattform, also Software as a Service, auf der Buchungsplattform gelistet haben für ein Entgelt, für ein monatliches. Und ich hatte Kunden, die Termine dort gebucht haben. Es war natürlich ein riesen Ding und Aufwand für mich, weil ich musste Vertrieb machen, ich musste die ganze Infrastruktur machen, ich musste alles machen neben meinem eigentlichen Job. Habe ihn dann gefragt, du, ich weiß, im Unternehmen haben sich schon einige ein Sabbatical genommen, um eine Weltreise zu machen. Schau mal, ich würde mir gerne ein Sabbatical nehmen, um mein Startup nach vorne zu bringen. Ein Unternehmer-Sabbatical. Schau mal, am Ende können wir beide nur gewinnen. Wenn ich scheitere mit dem Projekt, komme ich zurück mit wahnsinnig viel Knowledge, dass ich alles hier einbringen kann. Mit ganz viel Wissen, mit ganz viel Erfahrung. Nicht wie nach einer Weltreise, Was du klar nimmt man da auch viel mit und bei Gott, geile Erfahrung, mega, jedem zu empfehlen. Mhm. Aber mein damaliger Plan war halt ein anderer. Und er schaut mich so an und sagt, hey, Bernie, Bernhard, hat er gesagt, das ist eine geile Idee, das ist richtig gut, also wirklich, finde ich mega. Aber weißt du was, ein Sabbatical kann ich dir leider nicht geben. Mhm. Und ich schaue ihn an und es war nicht so geplant, dann kündige ich jetzt. Und habe in dem Moment gekündigt, weil ich wusste, wenn ich das so auf Bayerisch halbscharig mache, so nebenbei, dann wird es nie funktionieren und ich weiß nie, ob das Ding halt wirklich fliegt. Und dann habe ich mich entschlossen zu kündigen und einfach ohne jeglichen Backup einfach das Ding durchzuziehen. Und ich weiß noch, ich hatte damals so ein Blackberry, da war ja Blackberry total geil, was hat so ein Blackberry mit dem Ding da zum Drehen? Habe ein Video mit diesem Blackberry gemacht, im Auto, wie ich total durchgedreht bin, dass ich jetzt gekündigt habe. Leider habe ich das Video nicht mehr. Das ist irgendwo auf diesem Blackberry dann verloren gegangen, weil es ein Geschäftshandy war. Das musste ich ja noch zurückgeben. Mhm. Und so wurde ich aber, oder so habe ich mich selbst ins kalte Wasser gestoßen. Naja, und ein Jahr später sollte dieses kalte Wasser kälter sein als gedacht, weil dann war es leider zu Ende mit der Firma. Also es hat einfach nicht funktioniert aus dem einfachen Grund, die B2B-Zielgruppe, die Friseure, Massagesalons, Nagelstudios und all in diesem Wellness-Bereich, Beauty-Bereich, die hatten da noch keinen Bock und keinen Kopf für Software. Die waren froh, wenn ihre Website stand, die waren froh, wenn irgendwie sie eine Facebook-Seite hatten, aber die wollten nicht da rumfummeln, die wollten halt mit ihrer Terminklade arbeiten.
Was noch, ich glaube, das ist heute oft noch so.
Ist oft noch so, hat auch andere Gründe, auf die werden wir nicht näher eingehen, aber es hat andere, ich sag mal, Gründe einer höheren regulatorischen Einheit in Deutschland.
Richtig.
Und folglich will man dann nicht, dass alles digitalisiert ist und
nachkontrollierbar ist und so weiter.
Ganz genau. Und das hat mir das Genick gebrochen. Aber das Genick sollte gleich wieder hergestellt werden, weil, oder relativ schnell, weil in dem Moment, wo ich oder wir, weil da waren ja dann schon ein paar Menschen zusammen, ich hatte einen Investor, also einen Business Angel und schon so ein paar Leute, die mich da unterstützt haben, aus diesem gescheiterten Projekt hat sich das Team für Kinoheld zusammengefunden. Das Ding war, wir waren eh schon im Terminbuchungsgame, aber in einem falschen Markt. Es war nicht unser Markt. Weißt du, und das ist auch das größte Learning, das ich heute habe. Mach nie wieder etwas nur wegen einem möglichen Potenzial, weil du dir 1% vom Markt sichern kannst und dadurch Umsatz X machst. Bullshit, wirst du nicht durchziehen. Du brauchst etwas, wo du selbst wirklich Interesse hast, wo du eine Motivation hast. Weil sonst wirst du nie diese benannte Extrameile gehen, als ein anderer, für den sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt, sondern nach Fun, nach Spaß. Die hatte ich da aber nicht. Aber im Kinobereich, durch meine Medienvergangenheit, durchs Fernsehen, durch Filme, die hatte ich sie. Und so ist Kino halt entstanden. Krass. Und so hat sich das Team kennengelernt. Und wir hatten den großen Vorteil, die Kinobetreiber haben alle mit Technologie zu tun. Komplett im Saal.
Da war Online-Buchung auch schon.
Online-Buchung damals auch schon. Die hatten Reservierungen. Und unser Claim, unser USP war ja ein Kinoticket in unter 30 Sekunden. Mit einer richtig geilen UX, mit einer super geilen User Experience, mit einer geilen Oberfläche. Das gab es damals alles noch nicht. Das war 2013, 2014, Wolfgang. Gab es nicht. Wir haben es gebaut. Mit dem großen Poker, dass das E-Ticket nach Deutschland kommt. Das gab es da noch nicht. Das war alles noch, war ein riesengroßes Lastenheft, also ein großer Katalog von es kommt bald. Und wir haben gesagt, es wird kommen. Und wir bauen dieses Produkt. Und dann haben wir das Produkt gebaut und dann gab es erstmal den, nach diesem, da war es der auslösende Vorfall, dann haben wir uns alle auf den Weg gemacht, sind alle dem Ziel entgegen und dann sollte aber die erste große Barriere kommen, die erste große Wand, gegen die wir laufen. Weil wir als Feind einen der größten Filmverleiher der Welt hatten. Okay. Der erste unser Freund war.
Mit entsprechender Marktmacht.
Mit einer riesigen Marktmacht. Und der kam so als Wolf im Schlafrock daher. Weil erst war er unser Freund. Aber als wir ein Meeting mit ihm hatten, war er nicht mehr unser Freund. Weil wir sein Ego verletzt haben. Das wussten wir nicht. Weil er nämlich gesagt hat, und es hat in einem Nebensatz erwähnt, die Idee hatte ich ja schon vor 10 Jahren, aber es hat keiner gemacht, ich habe es auch nicht gemacht. Und dann kamen fünf so junge Pimpfe daher und pitchen ihm da diese Idee, die er hatte. Naja, ein paar Tage später hatten wir von allen großen Kinobetreibern, sei es hier Cinemax, sei es
CineStar oder
wie alle, alle großen. Liebes Kinoteam, so gerne wir mit euch arbeiten würden, wir können es nicht, weil wir sonst von diesem Verleiher, der einer der größten ist, keine Filme mehr kriegen. Krass. Ich sage jetzt nicht, wer es war und was, weil das würde nur wieder Probleme geben. Aber so hatten wir auf einmal eine riesige Herausforderung, als kleines Mini-Startup auf einmal gegen einen der größten der Welt zu kämpfen und uns diesen Market Share zu sichern. Und wir haben es gemacht. Wir sind wortwörtlich in den Krieg gezogen gegen diese Person. Und es war krass. Es war eine krasse Zeit, weil wir waren 5 junge Typen, die Tag und Nacht für ihren Traum gearbeitet haben. Und dann sollten wir einen Verbündeten kriegen. Und der Verbündete kam dann in Form von CTS Eventim, den ich auf der Kino, das ist die größte Messe, war damals in Baden-Baden, war damals ja so die Kinostadt. Nicht durch meine Zeit ja bei BMW Verkäufer, weißt du, mein Job war ja bei Kino halt auch verkaufen. Ich musste die Kinos onboarden. Ich musste richtig Kaltakquise und richtig reinhauen. Mhm. Und dann lief so ein Typ an meinem Stand vorbei. Und das lag halt in meiner Natur. Ich musste ja so werden. Weißt du, ich war, glaub mir, Wolfgang, früher, meine ersten großen Meetings bei DSF, ich war das leiseste Mäuschen. Ich war ein sehr introvertierter Mensch. Aber musste lernen, extrovertiert zu werden. Mhm. Ich musste lernen, für meine Mission zu kämpfen. Und das geht halt nicht, wenn du leise bist. Da musst du halt auch ein bisschen lauter werden. Mhm. Naja, und so bin ich halt immer vor dem Stand rumgetigert und habe halt Leute angefangen und zum Stand gezogen. Und dieser eine, der dabei war, war der Head of Business Development von Eventim. Und ich gebe dem meinen Pitch des Lebens. Also ich habe mir wirklich gepitcht, bis er mir dann am Ende sagt, du Bernhard, das hört sich super an, aber ich habe gar kein Kino. Und ich dachte mir, oh Mann. Oh, okay, dann geh weiter, lass mich. Aber, ich schaue ihn an, ich bin von Eventim. Und weißt du, was wir gerade machen? Wir versuchen gerade den europäischen Markt zu erschließen, genau in diesem Bereich. Wir sollten reden.
Kinotickets. Konzerte und sowas hatten
die. Genau, das haben sie schon alles gemacht, aber Kinotickets hatten sie noch nicht. Mhm. Und das ist halt eine Mammutaufgabe, weißt du, weil du kannst nicht sagen, da gibt es so einen Verteiler, da stöpsel ich einfach an und dann habe ich alle. Mhm. Die Arbeit, die du ja machen musstest, und das war ein Teil meiner Arbeit, war ja alle ans System zu bringen. Mhm. An unser System. Und das war der Wert, den wir aufgebaut haben. Naja, und so, folglich geht's weiter. Haben wir diesen Verbündeten dann gehabt, konnten weiter wachsen, hatten das nötige Kapital und in 2018 haben wir dann die Firma komplett an Eventim abgegeben. Läuft heute immer noch wunderbar. Mhm. Für uns war es ein großes Glück, Glück im Unglück, weil wir wissen ja alle, 2001, 2019 kam ja dann etwas Unschönes und Corona kam in unser Leben. Mhm. Und wäre es vom Timing ein Jahr später gewesen, hätte man ein großes Problem gehabt. Aber so hatten wir noch die gute Kinozeit, die wir mitgenommen haben. Und dann bin ich erstmal rausgegangen und waren alle draußen, ein Teil vom Team ist drin geblieben bei Kinoheld und hat das Projekt weitergeführt. Ich bin rausgegangen und bin dann erstmal bei der Boston Consulting Group gelandet, bei BCG Digital Ventures und habe mit Konzernen und mit BCG, ich war quasi der Berater, was verrückt ist, das gibt es selten, aber das war in dem Fall so, haben wir Projekte gebaut. Also wirklich so boutiqueartig haben wir Startups in großen Konzernen hochgezogen. Mhm. Wirklich so klassisches, wirklich so Business Development, Businesspläne ausbauen und wirklich auch launchen. Es hat riesen Spaß gemacht, war super cool. Hab dann noch ein paar andere Startups begleiten dürfen, bis ich dann 2019 den Uwe kennengelernt habe. Über unsere Podcasts, weil ich in 2016, 17 schon meinen eigenen Podcast Startup Hacks gestartet habe. Genau. Und mit Startup Hacks halt ganz viele tolle Gründer interviewt habe. Daraus ist ja dann noch das Buch entstanden. Und über diesen Podcast bin ich dann Uwe begegnet mit Hashtag Happylist, der hatte seinen Podcast damals. Und so wurden wir zusammengeführt von einem befreundeten Unternehmer, der auf Bali lebt, den ich jetzt auch da treffe, weil er gesagt hat, hey Bernie, hey Uwe, ihr habt beide einen Zwillingsbruder, ihr wisst es nur noch nicht, ihr müsst euch kennenlernen. Und so haben wir uns am Viktualienmarkt auf einen Kaffee getroffen und da ist auch das allererste Bild von uns entstanden, das auch bei uns auf der Website im Über-uns-Bereich ist. Und so ist dann Geschichten, die verkaufen, entstanden. Das gab es erstmal nicht. Das Coole war, aber an dem Tag ist mein Buch rausgekommen und beim Hugendubel, wir laufen vorbei und unsere Wege trennen sich und ich sage zum Uwe so, hey, by the way, mein Buch ist heute rausgekommen. Und er so, wie, what the fuck, du hast ein Buch rausgebracht? Ja, das kannst du beim Hugendubel kaufen. Und habe ihn so reingeschubst und dann hat er es mitgenommen. Und so sind wir erstmal in Kontakt geblieben. Wir hatten noch keine konkreten Ideen.
Schon hast du wieder Vertrieb gemacht, ne?
Ja, klar.
Und übrigens, so, wenn ich kurz reinkritschen darf, der Hugendubel in München am Viktualienmarkt ist der, ne? Oder was ist der? Ja. Der Inhaber, das ist ein Freund von mir. Ach, und übrigens, Achtung, jetzt kommt eine Story, er heißt Volker Keidel, hat selber ein Buch geschrieben, unter anderem das Buch Mein Dietmar-Jakobs-Weg. Und jetzt kommt die Story dahinter. Dietmar Jakobs war ein Superspieler vom HSV in den 1980er Jahren und Er ist in München, also er ist öffentlich und damit unterwegs, deswegen darf ich ihn outen. Er ist in München und ist halt HSV-Fan, ja, genau wie ich, freut mich nicht warum, aber so haben wir uns kennengelernt, Volker Keidel, von daher Grüße mal an Hugendubel nach München, weil du es gerade erwähnt hast.
Cool.
Ja, so sind die Geschichten im Leben. Ne?
Ja, Wahnsinn. Aber wir hatten da noch keinen Plan, weißt du? Wir sind dann lose in Kontakt geblieben, also schon in Kontakt geblieben und hatten da aber noch keinen Plan. Bis wir den Plan dann geschmiedet haben, weil wir beide unsere Vergangenheit herangezogen haben. Und unsere Vergangenheit war meine auf Senderseite, wo wir Storytelling für die Massen gemacht haben, indem wir Formate produziert haben, die Menschen zum Einschalten bewegt haben, am Dranbleiben, Einschaltquote, Call to Action etc., weißt du, halt so Quote und halt Menschen begeistern mit einem Format. Und Uwes Job war mit seiner Produktionsfirma, der eine der Top 5 Produktionsagenturen hatte mit der SEO Entertainment, hat er einen deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Ja, mit Stallone gearbeitet.
Geile Sachen gemacht.
Schwarzenegger oder wer auch immer. Ne?
Genau, also solche Leute, ja. Das quasi auf Produktionsseite gemacht und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was? Wir machen Storytelling, Business Storytelling für Unternehmen, weil alle machen Marketing, alle wollen Vertrieb machen, aber fast keiner erzählt dabei eine gute Geschichte. Und das war dann die Geburtsstunde von Geschichten, die verkaufen.
Krass. Und so sitzt du heute im Geschichten, die verkaufen Podcast-Studio, mehr oder weniger, oder in deinem eigenen Studio. Und das Buch ist hinter dir und ja, könnt ihr auch mega stolz drauf sein. Und ich kann das auch nur bestätigen, der Uwe und du, ihr seid tatsächlich wie Zwillinge. Also ihr seid beide absolute Verkaufsgenies, Storytelling-Genies, einfach ganz tolle Menschen. Und deswegen glaube ich, das Unternehmen hat auch, ja, hat sehr viel Zukunft, egal was passiert.
Ja, ja, danke.
Daher. Danke. Aber das, und weißt du, was ich dir sagen wollte? Das steht schon die ganze Zeit hier auf meinem Zettel. Und ihr da draußen, ihr Lieben, die ihr den Bernhard vielleicht nicht kennt oder den Uwe nicht kennt oder das Buch nicht kennt oder Geschichten, die verkaufen, nicht kennen. Und wie gesagt, ich mache ja keinen, ist ja keine Vertriebssendung für die beiden, aber trotzdem sage ich das gerne. Dieses unfassbare Know-how, was der Bernhard jetzt mal gerade so angeteasert hat, diese ganze Lebensgeschichte und auf der anderen Seite die Lebensgeschichte vom Uwe, die genauso spannend ist und genauso, wir haben ja schon zusammengesessen bei den Workshops, abends gegessen und so, hat er mir auch ein bisschen was erzählt. Das alles können Sie so unfassbar gut in einfache Methoden packen, damit ihr besseres Storytelling macht. Also wenn ihr nicht zu mir kommt, dann kommt zu den beiden, schaut euch das an. Holt euch das Buch, storytellingbuch.de. Einfach mega, weil die ganzen, das ganze Know-how, die ganzen Tipps, alles das, was die zwei gelernt haben, geben die raus, geben die in ihrem Podcast raus und habt ihr so viel Mehrwert. Das muss ich einfach an der Stelle mal sagen. Werbung Ende.
Vielen lieben Dank, das ist sehr lieb von dir.
Ja. Gut, Bernhard, ich finde es mega. Ich glaube, ich könnte noch 2 Stunden lang zuhören, weil ich könnte noch jetzt fragen, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Aber wir haben schon eine relativ lange Zeit. Deswegen würde ich sagen, lass uns einfach mal so ein bisschen abbiegen in die Zukunft. Ja. Also wir sind jetzt auf der Zielgeraden des Podcasts. Ja, und dann habe ich immer noch so eine Schlussfrage und die lautet, was sollten die Menschen denn über dich noch wissen, was sie bei LinkedIn nicht lesen?
Sie lesen da schon ziemlich viel, weil ich ziemlich viel teile. Weißt du, das, was mich ausmacht, für das ich brenne, das mir Spaß macht. Was sie nicht bei LinkedIn lesen, hören sie im Podcast tatsächlich, weil da teilen wir eigentlich alles, bis auf jetzt natürlich so ganz private Sachen, die halten wir immer raus, die versuchen wir immer rauszuhalten. Aber der Podcast ist schon so unsere Spielwiese, wo wir halt echt offen und ehrlich das teilen, was halt gerade so los ist bei uns, was gerade so abgeht. Natürlich immer im businessrelevanten Kontext, weil, Wolfgang, ganz ehrlich, deshalb mache ich Social Media. Ich würde nie im Leben Social Media aus privatem Drive heraus machen, weil ich denke, ich muss dort mein Leben teilen. Das würde ich nicht machen. Also da bin ich vielleicht auch nicht der Typ dazu. Vielleicht war ich der Typ mal, aber ich glaube, umso älter man wird, umso mehr schätzt man das auch, dass man halt echte Verbindungen hat, mit echten Menschen im 1:1 sein kann und nicht im Digitalen. Weil digital kannst du ganz viele Freunde haben, aber trotzdem allein sein. Ich meine, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft zurzeit, vor allem von den jungen Menschen, die ganz viele in Depressionen stürzen, weil sie halt niemanden haben, mit dem sie wirklich sprechen können. Wirklich so. Also
soziale Interaktion sozusagen auf der 3D-Ebene,
die ist halt auch super wichtig. Ja. Und deswegen ist für mich Social Media, war für mich schon immer wirklich ein reiner Business-Fokus. Deswegen liest du da eigentlich auch nur Sachen, die halt für mich und für uns auf unsere Marke einzahlen und auf unsere Mission. Aber nichts, was irgendwie davon ablenken würde, weißt du?
Ja, cool. Ich finde auch, Menschen dürfen wissen, und das sage ich auch immer, wir machen machen alles am Ende natürlich im Business-Kontext für Umsatz und das ist doch völlig legitim. Und absolut. Wenn du und ich und Uwe den Purpose haben, wir wollen, dass Menschen gutes Marketing machen, gutes Storytelling machen und damit mehr Umsatz machen, dann ist das einfach unser Kontext und dann posten wir alles mit Ziel darauf hin, dass Menschen sich dafür begeistern, dass sie, keine Ahnung, auch gerne was buchen dürfen, weil wie gesagt, wir müssen ja auch Umsatz machen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass in Summe das Marketing besser wird und gute Produkte wirklich auch gutes Marketing bekommen und die Geschichten bekommen, die sie verdienen. Also das finde ich total okay. Vorletzte Frage, du hast die Chance, eine große Leuchttafel mitten in deiner Stadt oder vielleicht am See aufzustellen, ja, temporär natürlich nur, Hashtag Natur, ja, aber du darfst eine riesen Leuchttafel aufstellen mit einer Message, die dir wichtig ist. Was steht da drauf?
Das Witzige ist ja, wir hatten das schon mal. Wir hatten ja für unser erstes Buch hatten wir ja ganz viele Reklametafeln in ganz Deutschland. Und was super cool war, also wirklich, es war natürlich fürs Ego war das total geil. Gebracht hat es jetzt das Marketing über Marketing, das hat was gebracht. Mhm. Ob jetzt da jemand vorbeigelaufen ist und gesagt hat, oh, das ist das Buch, das ich schon immer gesucht habe, das bestelle ich jetzt. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich heute so eine Fläche zur Verfügung hätte, dann wäre es genau das, was ich vorhin erwähnt habe, Menschen die Angst vorm Scheitern zu nehmen. Mhm. Mit einer Message, die sie berührt und die sie bewegt. Mhm. Die diese Angst nimmt, was andere von einem denken, wenn du damit scheiterst. Mhm. Die würde ich da teilen. Okay. Weil das fände ich, das hat einen Impact. Weißt du, das löst nämlich, und das sehe ich ja bei Geschichten, die verkaufen, immer wieder. Und deswegen, weißt du, Kinoheld war natürlich eine riesengroße Firma. Ja, du musst dir vorstellen, von 1600 Kinos in Deutschland hatten wir über 1000 an unserem System. Da war richtig was los. Aber da hatte ich nie so einen Impact gespürt, wie ich den bei Geschichten hier verkaufen habe. Weil da sehe ich, was passiert, wenn die Menschen in die Umsetzung mit diesen Strategien, mit diesen erarbeiteten Taktiken rausgehen, was da passiert, was du da für einen Impact hast und die Dankbarkeit, die da zurückgespielt wird, das ist so Wahnsinn. Das hast du ja auch, Wolfgang, mit deinen Workshops, mit deinen Kunden. Da hast du einen ganz anderen Accelerator dahinter. Der Beschleuniger ist ganz ein anderer. Ja. Deswegen, ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, das nicht zu machen, was wir hier machen. Klar, weißt du, als Unternehmer, du biegst immer ab. Ich habe auch schon wieder eine neue Firma gestartet. Hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Weißt du, einfach wieder, aber das war auch was im Kopf, was raus musste.
Du hast und ja auch so viel Zeit, wenn du immer um 4:30 aufstehst. Ne?
Ja, total. Ich habe viel zu viel Zeit. Und so ist eine Supplement-Firma entstanden. Das war nie geplant. Mhm. Aber aus einem eigenen Problem heraus, mit dem ich selbst konfrontiert wurde, habe ich eine Lösung gesucht. Die Lösung habe ich gefunden. Dann habe ich ein Produkt daraus gebaut.
Was für ein Supplement? Sag ruhig noch.
Du, ich kommuniziere das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es soll gar nicht ablenken da draußen.
Weißt dann, lassen wir das einfach weg.
Ich sage dir nur, das Thema, also es ist für den Bereich Nerven und Muskeln.
Ah, okay.
Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Aber wie es heißt, sage ich nicht, etc. pp. Wenn man recherchiert, dann kommt man garantiert drauf. Aber weißt du, das ist ja auch die große Positionierungsfrage, die ich mir selbst stelle und die natürlich auch, die wir ja auch an unsere Kunden und Kundinnen weitergeben. Du sollst am Markt ganz klar
ohne klare Positionierung
sollst du wiedererkannt werden. Diese eine Schublade. Mache ich jetzt eine zweite Schublade auf, sorge ich für Verwirrung.
Das war gerade dein letzter Podcast oder vorletzter, ich weiß nicht, also den ich als letztes gehört habe, keine Ahnung, ob das der letzte war, der rausgekommen ist, wo du ganz klar auch wieder so schön, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, so schön, so kurz, so knapp, in so tollen Worten gesagt hast, Leute, dieser eine Satz, der sitzen muss. Mhm. Ja, ihr müsst euren einen Satz, wenn ihr den drauf habt, dann verkauft ihr alles, ja, aber bitte fangt nicht an mit, wir machen das, weil wir dafür und dann können wir auch noch und haben dies und das. Und das ist genau der Punkt, also passt. Und wie gesagt, bei dir merkt man, du erzählst es nicht nur so im Podcast, weil du dich darauf vorbereitet hast, sondern das ist deine DNA. Und letzte Bestätigung, dann, ich glaube, wir haben so viele Parallelen jetzt gehabt. Bei mir ist es genauso. Also der Antrieb ist überhaupt nicht, Umsatz zu machen und deswegen macht man Umsatz. Ich hatte tatsächlich mal einen Veranstalter, der gesagt hat, hey, du hast nicht einmal gepitcht bei dem ganzen Vortrag. Ich blende nicht mal eine Kontaktfolie ein oder so. Mhm. Ich sage den Leuten, ihr findet mich. Ja, mein Name, Storytelling, ihr findet mich. Und dann sagen die, warum machst du so viel Umsatz damit? Oder warum kommen die Menschen zu dir damit? Ja. Und das ist einfach, wenn man das fühlt, was man tut, wenn man Bock darauf hat, das ist der Accelerator und das merken die Leute. Also total meine Props an dich dafür. Meine letzte Frage, mein lieber Bernie, wäre gewesen, und in deinem Fall stelle ich sie nicht mehr, also wir sind schon durch, normalerweise frage ich die Menschen, gibt es jemand in deiner Vita, in deinem Leben, der so ein spannendes Leben hat, so eine spannende Geschichte zu erzählen hat, dass ich ihn unbedingt hier nochmal einladen muss. Aber in dem Fall lasse ich es, weil auf meiner Liste steht noch Uwe.
Ja, den hätte ich auch. Ich hätte dir sofort Uwe ans Herz gelegt. Also
und
wirklich.
Uwe ist einfach so ein toller Typ und ja, wir wissen beide, wir kennen ihn beide und deswegen frage ich gar nicht. Es sei denn, du hast noch jemanden, wo du sagst, den musst du unbedingt auch einladen, dann gerne.
Nee, da gibt es keinen auch, da gibt es nur einen.
Einen, genau, den einen und den werde ich bald einladen.
Mega.
Bernie, ich danke dir ganz mega. Ich wünsche dir mega schöne Zeit in Bali und ich weiß, das ist die richtige Entscheidung gewesen.
Ja,
danke. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal begegnen. Wir hatten ja schon mal, ich hatte eine Einladung zur Goldenen Feder zu euch, da hatte ich Corona und so ist es immer irgendwie passiert, aber irgendwann laufen wir uns über den Weg und dann werden wir mal schön zusammen plaudern und
ein Stündchen
reden.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich mega drauf. Ich danke dir, hab einen schönen Urlaub und bis hoffentlich ganz bald.
Ciao.
Ciao.